Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total, total beglückt.
In Zusammenarbeit mit Clubfans United.
Die Sendung für alle Glubberer.
Alles, alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Die Sommerpause findet ein Ende und damit ist auch Total Beklubbt wieder zurück aus dem großen Sommerloch. Fußball war ja nicht so viel, irgend so ein großes Turnier wurde gespielt, hat man gehört, aber das scheint nicht sonderlich erfolgreich gewesen zu sein. Anders als die letzte Saison des 1. FC Nürnberg, denn der endete oder die endete ja mit dem Aufstieg in die erste Bundesliga und damit sind wir wieder da, wo wir mit Total Beklubbt auch mal angefangen haben, nämlich in der ersten Liga. Vor knapp 5 Jahren war es soweit und schön wieder da zu sein. Mein Name ist Felix Amrhein und ich bin wie immer nicht alleine, sondern habe zwei Gäste heute hier bei mir. Zum einen Jakob Lexer. Jakob kennt ihr noch aus der letzten Saison, denke ich, hinreichend gut. Jakob findet man auch bei Twitter mittlerweile, @rotes_ballett. Und ich freue mich sehr, dass du wieder Teil der Sendung bist, Jakob. Hallo Jakob.
Hallo Felix, hallo liebe Zuhörer. Freut mich auch sehr und ihr werdet ja auch bald ein bisschen mehr noch von mir hören. Freut mich, dass ihr die Möglichkeit bekommen und bin genau wie alle Clubfans und alle Spieler und alle Trainer auch schon heiß auf die nächste Saison.
Ja, du hast es schon so ein bisschen angedeutet, Jakob. Wir werden hier gleich noch ein paar Worte mehr verlieren, wie es diese Saison dann aussehen wird hier im Rahmen von Total Beklubbt. Denn es hat sich einiges geändert und einer der Gründe, warum sich einiges verändert hat, der ist auch bei Alexander Endel von Clubfans United zu finden. Auch Alexander könnt ihr auf Twitter schreiben, @clubfans_united. Alex, ab dieser Saison, da gehen Total Beklubbt und Clubfans United den Weg der Berichterstattung quasi gemeinsam.
Ja, erstmal auch ganz herzlich willkommen, alle, die dabei sind, alle, die zuhören. Und ich vielen Dank für warm welcome, sagt man mal so schön. Und wir werden gleich noch ein bisschen näher drüber sprechen. Das war eine Idee, die wir schon länger etwas schwanger getragen haben und wo wir jetzt die Sommerpause genutzt haben, mal das Ganze konkreter zu fassen und Ideen weiterzuspinnen. Und wir freuen uns sehr darauf von Clubfans United, dass wir jetzt mit Total Beklubbt ein Podcast-Format haben, wo wir auch wirklich gemeinsam unsere Synergien entdecken können und vieles gemeinsam machen können. Und ich glaube, da wird sich Gutes daraus ergeben. Wir freuen uns riesig drauf.
Ja, wer sich jetzt wundern mag, Total Beklubbt ist natürlich nach wie vor bei meinsportradio.de zu Hause. Also da sind wir nicht weggezogen, aber wir wollen natürlich, Alex hat es angesprochen, Synergien nutzen, wollen das Produkt oder den Podcast einfach auf ein neues Level heben, wollen qualitativ besser werden und wollen auch quantitativ umfangreicher werden. Und da spielt Jakob eine tragende Rolle, denn es wird ein drittes Format pro Woche geben, neben dem Gegnergespräch und der Spieltagsanalyse, die ihr ja bereits aus den vergangenen Jahren oder aus dem vergangenen Jahr kennt, wird es bei Jakob eine Art rollendes Programm geben. Jakob, möchtest du vielleicht noch zwei Sätze mehr dazu verlieren?
Sehr gerne, natürlich. Es wird so eine Art Hintergrundgeschichten werden da behandelt. Und ich habe mir überlegt, dass wir im 4- bis 5-wöchigen Austausch verschiedene Themen behandeln, die sich dann auch immer wieder wiederholen. Das wären Interviews zum Teil, wenn da was machbar ist. Das geht um Statistik und Taktik, würde ich gern was machen, auch mit modernen Statistiken, um einfach mal zu schauen, wie sich unsere Spieler und unser Team schlägt im Vergleich mit den anderen Bundesligisten. Dazu kommt noch unsere U21. Ich glaube, dass viele von uns in den letzten Jahren sehr begeistert waren, wenn wir die Ergebnisse gelesen haben. Und gerade mit Flo Zenger von Clubfans United haben wir da einen super Experten, von dem ich mir sehr viele Infos erhoffe, wer unsere nächsten jungen Wilden werden. Weil ich glaube, da ist einiges drin. Die sind ja auch in dieser Saison wieder super gestartet. Und dann hätte ich gern noch als vierte Möglichkeit ein Programm für Fans, besondere Fans, Fanclubs, Groundhopper, eventuell auch Fans von anderen Vereinen aus der zweiten Liga, könnte für uns ja nicht so, oder ist immer noch nicht so lange weg, ist immer noch interessant für uns. Und das immer wieder wöchentlich ändernd und 4 bis 5 wöchentlich wiederholend, die gleichen Themen. Das wäre es so insgesamt. Da freue ich mich schon wahnsinnig drauf und da organisiere ich gerade, dass wir möglichst zeitnah da schon das erste Programm dann haben.
Ja, also ihr merkt jede Menge vor. Dazu sei noch gesagt, dass wir, falls ihr euch in Zukunft wundern werdet, warum immer wieder dieselben Stimmen zu hören sind, das Team einfach auch ein Stück weit verkleinert haben. Zum einen, um einen höheren Wiedererkennungswert für euch zu schaffen. Wer sind die Stimmen? Wen muss ich da antexten, wenn ich die Sache komplett anders sehe? Und einfach auch, um gewisse Arbeitsabläufe ein bisschen flüssiger zu machen. Wir hatten jetzt ja gerade schon Alex ist ja immer noch zu Gast. Jakob hatte Flo angesprochen. Also die Leute von Club Fans United sind auf jeden Fall ein Teil des Teams, werden regelmäßig hier zusammen mit uns zu hören sein. Und darüber hinaus auch noch Stimmen, die ihr aus den vergangenen Jahren kennt. Das Team besteht darüber hinaus noch aus Felix Völkel, Markus Schulz, Simon Strauß und Max Rossmehl. Also alles Leute, die ihr schon aus der Vergangenheit kennt. Wenn ihr jetzt übrigens der Meinung seid, Alter, Amrain, was ist denn das für eine bekackte Idee, die du da hast? Dann könnt ihr mir natürlich auch auf Twitter schreiben, @_Fikes. Und dann könnt ihr eurem ganzen Frust da lassen, warum wir das hier alles auf links drehen. Wir hoffen, dass am Ende was Gutes dabei rauskommt. Und wir hoffen, dass beim ersten FC Nürnberg was Gutes am Ende der Saison rauskommt. Und wollen uns jetzt in der kommenden Sendung vor allem darüber unterhalten, was sich im Sommer getan hat. Wir wollen natürlich über die Neuzugänge sprechen, haben dazu dann auch O-Töne der Fans der abgegebenen Vereine oder der abgebenden Vereine, unter anderem von Mirsan Roth, vom HSV-Talk, von FC.com und vom Weserfunk. Wir wollen natürlich auch über das Trainingslager und die Testspiele sprechen, haben da vor Ort Eindrücke zugeschickt bekommen. Wir wollen so ein bisschen auf die taktischen Optionen, Aufstellungsvarianten blicken und am Ende wollen wir uns natürlich ganz weit aus dem Fenster lehnen und wollen sagen, wo der FCN am Ende landet. Die 11 Freunde haben es letztes Jahr vor der zweiten Liga gemacht und haben gesagt, der FCN steigt in die dritte ab. Mal gucken, ob wir am Ende ein bisschen besser liegen. Wir sind auf jeden Fall dann gleich wieder da für euch und steigen dann mal ins Fachliche ein, hier bei Total Beklubbt, auf meinsportradio.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos, zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Zusammenarbeit mit Club Fans United.
Hannover liebt die 96 Show mit Tobi.
Erste Frage immer an neue Gäste in dieser Sendung: Warum Hannover 96?
60 Minuten schwarz-weiß-grün auf den Punkt gebracht.
Gibt es jetzt die große Aufholjagd?
Taktische Analysen.
Die besten 4 Minuten von Hannover 96.
Und klare Statements zu den Roten.
Dann wird da halt rausgeschmissen, Abfindung gezahlt, der nächste Trainer holt.
Hannover liebt jeden Donnerstag neu auf meinsportradio.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Ja, viel geredet, gerade eben nichts gesagt. Bei mir sind immer noch Jakob und Alex. Wir wollen jetzt allerdings mal so ein bisschen auf das Sportliche oder das dann hoffentlich kommende Sportliche den Blick richten, denn der erste FC Nürnberg hat neben zahlreichen Abgängen im Sommer natürlich auch den ein oder anderen Neuzugang zu begrüßen. Insgesamt sind es 6 Stück. Zu 5 wollen wir uns jetzt ein bisschen näher äußern. Den einen Herrn, den wollen wir so ein bisschen hinten runterfallen lassen, Herrn Klant, den dritten Torhüter. Den kehren wir jetzt so ein bisschen unter den Teppich. Ja, ich hoffe, er sieht es uns nach. Und einsteigen wollen wir mit Timothy Tillmann. Der kommt im Prinzip von der zweiten der Bayern, hat in der Regionalliga Bayern da eben letzte Saison gespielt. Hat sich da noch eine Rotsperre im vorletzten Spiel abgeholt wegen der Tätlichkeit. Aber das ist nicht das, weswegen man ihn geholt hat, sondern eben aufgrund seiner fußballerischen Fähigkeiten. Wer jetzt, so wie ich, die Regionalliga Bayern nur sehr, sehr sporadisch bis gar nicht verfolgt, für den hat Martin von Mirsan Roth den ein oder anderen Satz zu Timothy Tillmann für uns eingesprochen. Und das hören wir uns jetzt erstmal an.
Servus zusammen. Zum Timmy, der ist 2015 zum FC Bayern gekommen von euren Nachbarn aus Fürth, gemeinsam mit seinem Bruder Malik, der jetzt in der 17 vom FC Bayern spielt und intern beim FC Bayern teilweise mittlerweile als das größere Talent angesehen wird. Aber zum Timmy zurück, die erste Saison hat unter Tim Walter in der 17 gespielt. Tim Walter, der jetzt bei Holstein Kiel in der zweiten Bundesliga trainiert, hat da sehr viel gelernt. Für mich war der Timmy in der 17 Saison der beste Spieler der Südstaffel in der B-Union-Bundesliga. Bayern ist damals knapp an Stuttgart, an der Süddeutschen Meisterschaft gescheitert. Ja, der Timmy war für mich der überragende Spieler in dem Jahr. Dann ist er zur A-Jung gekommen, die ist dann bis ins Finale vorgekommen. Da hat der Timmy aber im Gegensatz zum Jahr davor außen gespielt. Also im Under 17 war er noch Zehner, ganz klassisch, da hat er richtig gut gespielt. In Under 19 hat er dann auf den Außen gespielt, weil wir keinen richtigen Zehner hatten, sondern mit zwei Stürmern gespielt haben. Und das fand ich, war nicht seine Position, in meiner persönlichen Meinung nach. Aber das Spielsystem von der Mannschaft hat es halt nicht anders hergegeben. Und das haben ihn der Tim Walter, der ist dann Amateurtrainer geworden, letzte Saison, hat ihn dann vorzeitig zu den Amateuren geholt, also ein Jahr bevor der Timmy die A-Jugend abgeschlossen hätte, weil er eben den Timmy von früher kennt und den halt wieder zu, sagen wir mal, alte Stärke zurückfinden wollte. Der Timmy hatte auch schon durchaus Probleme letztes Jahr in der Regionalliga. Also er war lange Zeit eher nicht Stammspieler. Teilweise stand jetzt auch zur Debatte, dass er zurück zur A-Jugend geht, weil es für die Regionalliga nicht gereicht hat. Er hatte sich allerdings in der Rückrunde, da wo es auch bei der Mannschaft dann besser lief, hat er sich deutlich gefangen und dann auch schon regionalliga-tauglich gespielt. Dennoch muss man schon sagen, dass der Timmy, wenn alle Spieler fit gewesen wären, bei den Bayern-Amateuren eher erster Ersatzspieler als Stammspieler gewesen wäre. Und meine persönliche Meinung, ich habe den Timmy alle die ganzen drei Jahre verfolgt bei Bayern, sehr eng und auf die meisten Spiele gesehen, dass ihm eigentlich eine weitere Regionalliga-Saison als Leader von einer Mannschaft besser getan hätte, als jetzt schon einen Wechsel in die erste Bundesliga. Er hat das Talent, keine Frage, langfristig es in der ersten Bundesliga zu schaffen, aber persönlich sehe ich ihn derzeit dafür noch nicht bereit. Es liegt halt vor allem an der Körperlichkeit, ja. Also der Timmy ist halt ein bisschen zu mächtig auf der Brust und er hat auch noch nicht diese Mentalität, die man einfach im Profibereich braucht, in den Zweikämpfen. Das geht halt anders zu, als in der 17, wo er noch so erragt hat. Da in der 17 körperlos gespielt oder relativ körperlos und daran muss er sich noch gewöhnen. Er hat letztes Jahr einen Lernprozess durchgemacht in der Regionalliga, der ist aber meiner Meinung nach noch nicht abgeschlossen und ich persönlich sehe ihn bei Nürnberg eher noch mit viel Spielpraxis in der Regionalliga und eher wenig Einsätzen in der ersten Bundesliga. Wie gesagt, das Potenzial dazu hat er, aber meiner Meinung nach muss man geduldig sein, dass er das Potenzial ausschöpft. Also insofern, macht es kurz, Servus.
Ja, Jakob, wir hatten uns die Tage schon mal unterhalten über ja das, was da im Sommer so passiert ist und du hast über Timothy Tillmann ja auch so den ein oder anderen Satz mir geschrieben, der sich meiner Meinung nach sehr, sehr gut mit der Einschätzung von Martin deckt.
Ja, also fußballerisch, glaube ich, braucht man nicht groß diskutieren. Man sieht auch oder hat auch in den Testspielen gesehen, warum größere Vereine mal angeblich an ihm interessiert waren. Man muss aber auch sagen, und ich finde, gegen Bologna war das auch sehr eindeutig zu sehen, wie ihr auch gerade gehört habt, körperlich fehlt es einfach noch weit. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, er ist sehr zaghaft zum Ball gegangen. Was ich sehr interessant fand gerade, an dem, was von mir jetzt an Rot kam, war, dass er zwar auf Linksaußen gespielt hat oder Rechtsaußen gespielt hat letztes Jahr, aber da nicht hingehört. Und das war ja doch für viele Clubfans so eine Sache. Timothy Tillmann kommt, großes Talent, zentrales Mittelfeld und Flügel, perfekt, genau das, was wir brauchen. Es schaut momentan doch eher danach aus, als wäre er unser Spielmachertalent, als würde er im zentralen Mittelfeld geplant sein und als würde er mindestens noch eine Halbsaison brauchen. Ob er jetzt in die U21 geht oder über Training sich die Spielhärte holt, das weiß ich nicht. Aber ich vermute, dass er in den ersten Spielen noch nicht im Kader stehen wird.
Alex, wie hast du Timothy Tillmann bislang wahrgenommen? Er ist ja jetzt in der Nürnberger Region, um es vielleicht mal so auszudrücken, auch kein gänzlich Unbekannter. Ging ja einst von Kräuter Fürth erst zum FC Bayern. Jakob hat es gesagt und auch Martin hat es gesagt. Großes Talent, fußballerisch auf jeden Fall beschlagen. Aber eben vielleicht dann doch der Schritt zu groß von der Regionalliga Bayern, der ja auch immer so ein bisschen einen Ruf anhaftet, der nicht unbedingt der beste ist, hoch direkt in die erste Bundesliga, dann auch noch in einer Mannschaft, wo vielleicht ja die Erfahrung in der ersten Liga gar nicht so gegeben ist, dass er dann gar nicht der die großen Fixpunkte hat, an denen er sich festhalten kann?
Ja, ich sag mal, ich habe das Thema Tillmann schon länger mal verfolgt und weil ich noch gar nicht mehr mit Nürnberg in Verbindung gebracht habe, aber das ist natürlich wirklich ein herausragendes Talent. Ich hätte nicht gedacht, dass er nach in Nürnberg landet, umso mehr war ich wirklich froh, wie ich den gelesen habe. Es ging ja lange Zeit durch die Gazetten schon, kommt er nicht, ist das ein Thema, dass es jetzt tatsächlich geklappt hat und wo offensichtlich sogar mit Kaufoption, was ja bestätigt worden ist, das ist eine gute Sache für Nürnberg. Und ob er jetzt, gut, er hat natürlich, das hat man gesehen, ich habe ihn auch live gesehen in Erlangen beim Testspiel, dass er natürlich klar körperlich diese Defizite hat, aber Kevin Möwald war jetzt auch nicht unbedingt das Muskelmonster. Und musste sich das eigentlich auch lange aufbauen. Ich glaube auch, in welcher Position man ihn bringt, der kann eben diesen Pass und diese Passballverarbeitung bringen, die uns fehlt. Und inwieweit er dann quasi dann seine körperlichen Defizite auch ins Spiel, in die Waagschale werfen muss, das ist auch ein bisschen konzeptionell geschuldet. Wir kommen da später nochmal auf diese taktischen Varianten. Also ich glaube, an dem werden wir sehr viel Spaß haben, schon diese Saison, glaube ich. Aber Kölner wird ihn peu à peu einbauen und immer wieder ranführen, aber ich habe ihn auch ganz fest für mindestens so eine 16er-Karte, 18er-Karte eigentlich schon eingeplant.
Also bei Alex klingt es meines Empfindens nach deutlich positiver als bei Jakob, der ihn, glaube ich, nicht ganz so weit vorne sieht. Ich persönlich schätze Timothy Tillmann irgendwie als auch ein gewisses Projekt für die Zukunft ein. Das ist einfach jemand, da hat man jetzt zugeschlagen, ohne das ganz große irgendwie finanzielle Risiko zu gehen. Und wenn es funktioniert, dann ja, ist es eine Win-Win-Situation für beide. Wenn nicht, ist nicht allzu viel passiert. Ja, mal gucken, ob er uns am Ende dann, ja, wie Alex prognostiziert, schon die ein oder andere Freude bereiten kann. Wäre ja nicht das erste Mal, dass ein junger Spieler, der vom FC Bayern ja oder aus der zweiten des FC Bayern geholt wird, am Ende in Nürnberg durchaus aufblüht. Schauen wir mal, ob es dieses Mal genauso wird. Gehen wir zu den nächsten beiden Spielern und die kommen gleich ja beide vom HSV, nämlich Christian Matenia und Törles Knöll. Über Törles Knöll wurden so ziemlich alle schlechten Witze bereits am Ende der letzten Saison gemacht hinsichtlich seines Namens. Mal gucken, inwiefern die dann auch zutreffen. Christian Matenia kam für den einen oder anderen, denke ich, ein bisschen überraschend und Sven vom HSV-Talk, der ja ebenfalls hier auf meinsportradio.de zu Hause ist, der hat Christian Matenia zunächst mal für uns eingeschätzt und mal sehen, was er dazu zu sagen hat.
Moin Felix, hallo ihr total Beglubten da draußen. Ich bin der Sven von HSV Talk, auch bei meinsportradio.de und der Felix fragte mich, ob ich denn was zu Christian Matenia und Törles Knöll sagen könnte. Und ja, ich bin eigentlich nie um Worte verlegen und deswegen kann ich natürlich auch zu den beiden ein bisschen was sagen. Wenn man über Christian Matenia reden will, dann sollte man am besten mit der Darmstädter Zeit anfangen. Er kam ja von Mainz nach Darmstadt. In Mainz hat er den Durchbruch nicht geschafft, aber in Darmstadt hat er zwei bärenstarke Jahre hingelegt mit 34 Spielen in der zweiten Liga, 33 in der ersten Liga. Aufstiegsjahr in der zweiten Liga, totaler Rückhalt, auch im Erstligajahr bei Darmstadt 98 und auch maßgeblich dazu beigetragen, dass damals die Klasse gehalten wurde. Was dann passierte, könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern, Schuster ging als Trainer in Darmstadt und der halbe Kader auch, Darmstadt ging wieder in die zweite Liga. Christian Matenia kam zum HSV und traf da auf René Adler, der eigentlich als Nummer 1 gesetzt war und so machte er nur als, ich sag mal, als Krankheitsvertretung 14 Erstligaspiele und hat dann im nächsten Jahr, als Adler nach Mainz gegangen ist, 24 Spiele gemacht, wo er sich dann mit dem jetzigen HSV-Torwart Julian Pollersbeck auseinanderzusetzen hatte. Christian Matenia ist eigentlich ein unheimlich ruhiger Torwart. Er strahlt sehr viel Ruhe aus, macht aber nicht die ganz großen Dinge. Er ist so, er wirkt immer so ein bisschen wie der Verwalter auf der Linie, macht keinen großen Schnitzer, aber er ist auch nicht derjenige, der die große Spieleröffnung macht, derjenige, der diese herausragenden Spiele hat, aber er ist hundertprozentig verlässlich. In Hamburg ist das so, dass man, ja, wenn man nicht sofort richtig einschlägt, dann hat man es unheimlich schwer. Und wenn ein René Adler davor steht, der doch ein anderes Standing hat, dann hat man schwer dran vorbeizukommen. Martini hat es nicht geschafft, auch wenn er in seinem ersten Jahr beim HSV, also 16-17, ein paar vernünftige Spiele gemacht hat. Aber René Adler ist halt die Nummer 1 geblieben. Im zweiten Jahr hat Markus Gisdol ihm dann den Vorzug vor Julian Pollersbeck gegeben. Und das ist dann auch so lange geblieben, bis dann Hollerbach kam. Der hat dann erst auf Pollersbeck gesetzt und dann wieder zurückgetauscht. Und als Christian Titz endgültig kam, da ging es ja mehr um dieses Libero-Spiel, denn um das Torwartspiel. Und da war Pollersbeck dann gesetzt und Martinier konnte nicht mehr mithalten und ist dann folgerichtig auch gewechselt, weil er hier auch keine Perspektive beim HSV hatte. Also wer auf Martinier baut, der macht im Prinzip nicht viel verkehrt. Und ich hoffe, dass er bei euch ein paar Spiele machen wird und sich vielleicht auch durchsetzen wird, weil er ist bestimmt kein schlechter Torwart.
Ja, Christian Martinier, Jakob, den meisten tatsächlich ja auch einfach noch ein Begriff, gar nicht unbedingt aus seiner HSV-Zeit, sondern einfach aus seiner Zeit bei Darmstadt 98. Kein unbeschriebenes Blatt. Und dann eben doch jemand, wo ich überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass den irgendwie Nürnberg holen könnte. Zu meiner großen Überraschung musste ich erstmal feststellen, dass Christian Martini ja jünger ist als ich. Das war ein großer Dämpfer für mein jugendliches Selbstbewusstsein. Aber man hat ja dann doch für Nürnberg-Verhältnisse relativ viel Ablöse für ihn bezahlt, um ja letzten Endes den Kampf um die Nummer 1 im Tor ordentlich anzuheizen, um es ja Fabian Pretlo nicht gemütlich werden zu lassen.
Absolut. Kölner hat immer wieder betont, dass es für ihn sehr wichtig ist, dass es Zweikämpfe gibt. Und Martinia hat, wie jetzt auch von der HSV-Seite zu hören war, ja da auch nicht enttäuscht, sondern einfach ist nicht rausgestochen und deswegen ein bisschen in Ungnade gefallen. Ich glaube, der Pollersbeck-Transfer im letzten Sommer, der ja auch für eine sehr hohe Summe zum HSV gewechselt ist und dann nicht gespielt hat, hat da auch für Unruhe gesorgt. Grundsätzlich muss man sagen, ein Spieler, der mit 28 in einem sehr guten Fußballeralter ist, mit 71 Bundesligaspielen, auch schon viel Erfahrung gesammelt hat und wenn man bedenkt, dass er bei 71 Spielen bei Abstiegskandidaten nur 108 Tore kassiert hat, finde ich es eigentlich eine sehr starke Statistik. Was man so hört jetzt vom Training, scheint sich das sehr gelohnt zu haben. Ich glaube, es ist offen. Mir gefällt es gut, dass es dann einen Zweikampf gibt. Ich halte Pretlo für ein gutes Talent, aber er hat auch in der letzten Saison gezeigt, dass er ein bisschen fehleranfällig ist. Und ich finde, er soll sich durchsetzen, egal ob jung oder alt. Und wer dann spielt, wird der Trainer entscheiden. Und ich gehe schwer davon aus, dass es in dieser Saison auch mal einen Wechsel geben wird. Also dass beide Spieler auf jeden Fall auch mal zum Einsatz kommen werden.
Ja, Alex, du hast eine gewisse regionale Nähe zu der Station Darmstadt 98 bei Christian Martinia gehabt. Wie hast du ihn in seiner bisherigen Karriere wahrgenommen?
Ich habe mich natürlich auch gleich mal erkundigt bei den Darmstadt-Fans, die ich kenne, hier bei den Lilien-Fans, wie sie ihn in Erinnerung haben. Und die haben alle gesagt, schöne Aussage immer, Torwart, das können wir. Das glaube ich ihnen auch. Also Martinia hat einen guten Eindruck gemacht, ist ja nicht umsonst dann auch zum HSV gewechselt. Und ich glaube, das ist ein guter Spieler. Ich verstand den Transfer trotzdem nur bedingt, weil ich weiß nicht, ob er ein besserer Keeper ist als Kirschbaum. Und ich fand auch mit Kirschbaum und Pretlo war schon ein guter Konkurrenzkampf. Ob das jetzt wirklich an den Gehältern lag, ich weiß nicht, ob jetzt Martinia so viel weniger verdient hat als Kirschbaum bei Nürnberg. Ob es an der Verletzungsanfälligkeit gelegen hat, weiß ich auch nicht. Also das ist dazu war ja eben Kirschbaum, meine ich, auch ein fränkischer Jung. Also ich habe es nicht ganz verstanden, denn ich finde die beiden ähnlich. Warum man die ausgetauscht hat, da hat es vielleicht Hintergründe gegeben. Sonst, klar, wenn er kommt und Martinia, dann wird er im Zweifel, glaube ich, bin noch nicht mehr so, ich glaube nicht an den offenen Zweikampf. Ich glaube, dass Martinia im Tor stehen wird. Und das kann eigentlich nur die Botschaft gewesen sein, dass eben Körner nicht 100%, ich glaube, dass Pretlo vielleicht jetzt schon Bundesliga live ist. Aber kann man auch sagen, Pretlo hat es immer so schön gesagt, egal wo er war, er fing nie, dass es immer als zweiter Torwart an und war dann im Herbst im Tor. Kann gut sein, dass sich die Geschichte immer wieder wiederholt.
Ich muss mich kurz verbessern. Er ist Martinez 26, nicht 28.
Er ist wirklich noch relativ jung. Ja. Genau, 26.
Es ist wirklich noch jung, auch für einen Torhüter. Und ich glaube auch, dass er die Nase vorn hat. Aber ich glaube auch, dass es dem Bredlo nicht schlecht tut. Und Kirschbaum war halt wirklich viel verletzt. Also es hat auch einen Grund, warum der jetzt ein dritter Torwart ist.
Ja. Wenn Christian Mateni ja nämlich 28 wäre, wäre alles gut gewesen, als ich auf sein Alter geblickt habe. Spaß beiseite. Ja, mir geht's so ein bisschen wie dir, Alex. Also so ganz verstehen tut man es nicht, aber auf der anderen Seite weiß man eben nicht, was hinter den Kulissen geschehen ist. Und Thorsten Kirschbaum war vielleicht auch überhaupt nicht mehr glücklich in Nürnberg. Also diese Geschichte mit dem Standing bei den Fans, das haben wir ja lang und breit schon diskutiert. Das war kein sonderlich gutes. Sobald er auch nur ein bisschen gewackelt hat, wollten allesamt den Wechsel im Tor gefühlt. Und deswegen vielleicht auch einfach für Thorsten Kirschbaum die richtige Entscheidung, den Verein zu verlassen. Und gar nicht unbedingt von Vereinsseite selbst. Ob Christian Martinia dann da das unbedingte Upgrade ist, das sei mal dahingestellt. Sven hat es ja letzten Endes zum Ausdruck gebracht, dass Christian Martinia nicht unbedingt die modernste Art Torhüter ist, aber vielleicht hilft uns das ja im Kampf gegen den Abstieg oder für den Klassenerhalt. Mal schauen, wo das dann hinführt und ob er dann am Ende die neue Nummer 1 beim Club ist. Der zweite Neuzugang aus...
Vielleicht, Felix, ja, ein Satz noch dazu. Ich glaube, das ist tatsächlich in Nürnberg, weil es auch ein wichtiges Thema ist, dass so ein bisschen die Erben Köpke ist. Ne? Also wir haben irgendein ambivalentes Verhältnis zu Torhütern, seitdem wir damals die Kuhne an die Köpke im Tor hatten. Ob das ein Kamper war, Schäfer ja lange umstritten, hat sich die Sympathien erworben. Dann war er die ganze Zeit die Faust Schäfers immer verrufen. Man hat ihn eigentlich quasi belächelt. Rakowski hat einen schweren Stand gehabt. Kirschbaum hat einen schweren Stand gehabt. Also wir haben da ein schwieriges Verhältnis offensichtlich in Nürnberg, weil wir die Erwartungshaltung ist enorm hoch. Und da bin ich genau bei dir. Ich glaube, das ist das Thema bei Kirschbaum gewesen. Der war letztendlich schon verbrannt, wegen eigentlich kleiner Fehler, beziehungsweise manches Mal war es nicht mal ein Fehler. Und deswegen, glaube ich, hat man mit Martinia da einen frischen Cut gemacht. War auch bei Bredlo, wie du sagst, hat man ihn schon jetzt wieder angezählt, hat ihm schon ein paar Mal nachgesagt, das war aber auch nicht so gut. Ich wünsche den beiden, egal wer drin ist, dass er diesmal mehr Rückendeckung mal von den Fans bekommt. Das ist ein frommer Wunsch, den ich immer bei jedem Spieler formuliere. Aber bei den Torhütern besonders, denn wir brauchen Rückendeckung von hinten und wir brauchen deswegen Rückendeckung für die Nummer 1 von der Tribüne.
Ja, definitiv. Hoffentlich auch Rückendeckung von Vereinsseite. Denn ja, ich habe immer den Eindruck, Fans wittern gerade dann Schwäche beim Torhüter, wenn da eher mal getauscht wird. Das ist mitunter dann ja manchmal gar nicht unbedingt das beste Signal nach außen. Schauen wir mal, wer auch immer da im Tor stehen wird, dass er auf jeden Fall ein sicherer Rückhalt für den FCN wird. Gehen wir jetzt in einen anderen Mannschaftsteil, nämlich nach ganz vorne Tölles Knöll, Torschützenkönig der Regionalliga Nord. Und auch dazu hat Sven vom HSV-Talk uns noch 3 Sätze erzählt.
Kommen wir zu Tölles Knöll. Tölles Knöll reiht sich beim HSV in die Phalanx der Spieler ein, die es halt als Jugendspieler nicht in die erste Mannschaft geschafft haben. Nicht ist natürlich total verkehrt, weil er ja 17 Minuten Erstliga-Luft schnuppern durfte. In Hannover wurde er eingewechselt bei einer desolaten 0-2 Vorstellung. Da hat er keine Bäume ausreißen können und deswegen auch nie wieder eine Chance bekommen. In der zweiten Mannschaft bei uns, da hat er wirklich getroffen, wie er wollte, kann man fast sagen. 16, 17 waren es 17 Tore in 32 Spielen und 17, 18 sogar 21 Tore in 30 Spielen. Er gilt als mannschaftsdienlich, laufstark und halt kaltschnäuzig beim Abschluss. Und insofern bin ich selbst sehr gespannt, wie er sich bei euch schlagen wird. Ich hoffe eigentlich, dass er bei euch mal ein paar Einsatzzeiten bekommt, weil ich traue ihm zu, den Durchbruch zu schaffen. Und wenn ihr uns dann nachher den langen Finger zeigt, dass ihr den Tölles Knöll gekriegt habt, dann ist das eben so. Mich würde es für den Bengel freuen, wenn er ein paar gute Spiele macht und sich vielleicht auch durchsetzen könnte. Euch Klubberern wünsche ich eine affengeile Erstligasaison und vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Jahr wieder, denn es sollen ja nicht alle Zweitliga-Gegner so stark sein wie die Kieler. Wie gesagt, euch geile Saison, den beiden Spielern wünsche ich alles Gute, dass sie bei euch wirklich mal den Durchbruch schaffen und auch Martinia wieder zur Nummer 1 wird, Tölles Knöll auch das Tor in der ersten Liga findet. Das war meine kurze Einschätzung zu den beiden Spielern. Schöne Grüße aus Norden und wie gesagt, bis bald.
Ja, Jakob, ich habe vorhin die Regionalliga Bayern schon so ein bisschen abschätzig behandelt, aber die Regionalliga Nord, die muss man ja dann doch irgendwie noch mal ein bisschen kritischer vielleicht betrachten. Gefühlt war das in den letzten Jahren nie so, dass der Torschützenkönig dieser Liga, egal für welche Mannschaft er gespielt hat, dann bei den Profis den ganz, ganz großen Sprung gemacht hat. Auch für Wolfsburg 2 oder für die letzten Endes U23, U21 des VfL Wolfsburg haben da ja einige Leute sehr, sehr gut geknipst, die dann auch in Nürnberg mal Station gemacht haben, um dann letzten Endes doch bei den Profis ja keinen Stich zu sehen. Tölles Knöll kommt jetzt gefühlt mit dieser Bürde in Anführungsstrichen nach Nürnberg, hat mit Michael Ischak auf jeden Fall den klaren Nummer 1 Stürmer erstmal vor der Nase und wird sich dahinter dann irgendwie um Spielzeit bemühen müssen. Im Trainingslager und in den Testspielen sah das allerdings gar nicht so schlecht aus, was er da bislang angeboten hat.
Hast du den Palacios schon abgeschrieben? Der war doch da auch mal dabei, der ist ja noch im Kader.
Ja, das stimmt natürlich, ja.
Es ist eine vierte Liga, ein Drei-Ligen-Unterschied, der ist krass. Und wenn man mal schaut, wie viele sehr gute Zweitligastürmer es gibt, die es nicht in der Bundesliga schaffen, dann glaube ich, muss man wirklich mehr auf die Anlagen schauen, mehr auf die Voraussetzungen schauen. Inwieweit man da dann in der Bundesliga weiterkommen kann. Ich glaube, Alex hat hier so das positivste Bild. Ich habe Knöll nicht so intensiv beobachtet. Der hat gut sich angeboten im Strafraum bei den Toren. Er hat es geschafft, jetzt auch gegen Bologna, dass er eingewechselt wurde und Ishak auf den Flügel gegangen ist, was ich sehr interessant finde. Und ich habe aber auch die Schritte bei Strelak gesehen. Ich weiß jetzt nicht, also ich sehe Knöll nicht als unseren zweiten Mittelstürmer. Ich glaube, dass Strelak der zweite Mittelstürmer ist. Aber ich traue ihm alles zu. Er wird unter Kölner jede Möglichkeit bekommen, sich anzubieten. Und auch da, wie bei Tillmann, glaube ich, es fehlt noch ein bisschen. Er ist nah dran am Kader. Je nachdem, was noch passiert im Kader, wird er seine Chancen bekommen. Und ich glaube, eine gute Torquote, egal in welcher Liga, ist eine gute Voraussetzung, weil da ist ein Spieler, der kommt mit Selbstvertrauen, der zeigt, was er kann. Palacios zeigt es im Training auch immer wieder. Und es gilt halt, das, was man in Testspielen zeigt, das, was man im Training zeigt, dann im Spiel umzusetzen. Und die Möglichkeit wird er bekommen, was er draus macht, das steht in den Sternen.
Ja, Alex, dann lassen wir dich natürlich zu Wort kommen. Du hast ein gutes Bild von Tölles Knöll oder zumindest einen positiven Eindruck von ihm gewonnen.
Ja, ich bin sicher der Lobhudler, was die Jungs angeht. Nein, also ich fand auch da, ich habe das gelesen, wie es Gerücht aufkam, aber ja sehr früh die Verpflichtung schon fix und dachte mal, HSV, da habt ihr euch wirklich was durch die Lappen gehen lassen. Da hatte ich aber wirklich noch nicht so viel gesehen. Ich hatte ihn dann auch in Erlangen gesehen und mich hat der Junge wirklich gut gefallen, weil er hat auch Physis schon, der hat auch schon seine 80 Kilo und der hat auch diesen Biss, der wirkte auch von seinem Bewegungsablauf so auf mich zumindest schon richtig gestanden. Also anders wie Tillmann tatsächlich manchmal ein bisschen zögerlich war, der steht da vorne drin. Und also ich glaube, wir werden da richtig Spaß an dem Jungen haben. Und ich sehe ihn halt nicht als einen vergleichbaren Spieler wie jetzt Palacios oder Strelak, weil Strelak ist für mich, hat auch Kölner oft gesagt, ein ganz anderer Typus von Stürmer, der oft ein bisschen Schwung braucht, der eher über die Seiten kommt aus der Halbposition, auch wie Palacios hier ein offensiver Zehner eigentlich er ist, Halbstürmer, ist für mich Knöll, ist so ein klassischer, der auch statt Ishak oder mit Ishak in Situationen gemeinsam da mitten in die Box geht und sich da durchsetzt. Ich fand ihn in Erlangen gut, natürlich ist das Ding, aber dann fand ich, von dem können wir uns auch viel erhoffen. Und diese Sache, dass es zu jung ist, wir sehen mittlerweile gerade auf dem Top-Talent-Level, es gibt ja nicht umsonst viele Bundesligisten und Zweitligisten, die auch die U21 oder U23 abgeschafft haben, ersatzlos, weil sie gesagt haben, in der heutigen Ausbildung, wer es von der A-Jugend nicht direkt in den Kader schafft, der wird es auch nicht mehr schaffen. Ich halte das übrigens nicht für ganz richtig. Ich glaube, viele Spieler haben diesen zweiten Bildungsweg verdient und auch die Zeit. Aber ich glaube, viele Talente, wenn sie das Talent haben, brauchen sie einfach sofort die Förderung auf höchstem Level. Und Knöll und Tillmann werden die Chancen haben bei Kölner. Und ich glaube, auf den werden wir gucken, die sind schon in der Hinrunde und unseren Spaß dran haben. Read my words.
Ja, gehört haben wir sie auf jeden Fall erstmal. Schauen wir mal, ob Tölles Knöll dann ja dementsprechend einschlägt und wir massig schlechte Wortspiele dazu dann lesen werden und vielleicht auch hören werden, je nachdem, wie gut wir uns hier zusammenreißen. Wir haben noch zwei Spieler in petto, die werden wir uns dann gleich noch genauer anschauen. Kevin Godin und Robert Bauer sind das. Und vorher, ja, da hören wir uns noch mal kurz so ein bisschen an, was es auf meinsportradio.de sonst noch so zu hören gibt.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Über zwei Neuzugänge beim 1. FC Nürnberg haben wir noch nicht gesprochen. Mein Name ist Felix Amrein und bei mir zu Gast sind immer noch Jakob Lexer und Alexander Endel von Clubfans United. Wir wollen natürlich auch noch über Kevin Godin und Robert Bauer sprechen hier bei Total Beklubbt. Und auch dazu haben wir natürlich uns Einschätzungen der Fans der abgebenden Vereine geholt. Wir wollen anfangen mit Kevin Godin. Thomas von fc.com hat uns etwas über den jungen Verteidiger erzählt.
Ja, hallo aus Köln. Ein paar Takte zu Kevin Godin sollen wir euch liefern. Das machen wir natürlich gerne. Zuerst einmal muss ich sagen, mich hat der Wechsel von Kevin Godin zum 1. FC Nürnberg überrascht, auch wenn natürlich mit Boris Schommers ein zumindest ihm bekannter Förderer in Nürnberg als Co-Trainer tätig ist. Insgesamt hat er sich aber in Köln jetzt als Talent tatsächlich gar nicht so in den Vordergrund gespielt, was natürlich auch an ein paar Verletzungen lag. Unumstrittener Stammspieler in der Jugend, also sowohl in der B- als auch in der A-Jugend, war Kevin eigentlich nur selten, also spätestens so ab dem zweiten Jahr in der B-Jugend war er eher, ja, wie soll ich sagen, ja, pendelt er so ein bisschen zwischen Stammelf und Ersatzbank. Dementsprechend war es auch schon im letzten Jahr eine kleine Überraschung, dass Kevin ja das Vertrauen erhielt, während unserer Verletzungsmisere eine Berufung in den Profikader zu bekommen. Am Ende hat es dann ja tatsächlich für also einen Einsatz gereicht im DFB-Pokal gegen Schalke. Dementsprechend scheint er zumindest im letzten Jahr einen gewissen Sprung gemacht zu haben in der Jugend oder beziehungsweise in seinem letzten A-Jugendjahr. Dennoch, wie soll ich sagen, hat mich überrascht, dass sich ein angehender Bundesligist wie der SFC Nürnberg dann derart interessiert, dass er ihn gerne als externes Talent in seinen Kader holt. Was so seine Qualitäten anbetrifft, Kevin ist doch sehr dynamisch, schnell, auch athletisch, gut ausgebildet. Aus meiner Sicht hapert es taktisch und technisch bei den Spielen, die ich gesehen habe, zumindest noch so ein bisschen. Dementsprechend sehe ich ihn auch gar nicht so sehr als Rechtsverteidiger aktuell, sondern eher ja in der Fünferkette vielleicht auf der rechten Außenbahn oder gar offensiver, wo er mit seiner Schnelligkeit und seiner Dynamik durchaus Löcher reißen kann und dann auch in torgefährliche Räume vordringen kann. Ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie er sich in dieser Saison oder in den nächsten Jahren beim Club bei euch schlagen wird. Ist ein vielversprechendes Talent, das tatsächlich, glaube ich, das Zeug dazu hat, zumindest ein guter Profispieler zu werden. Kommt dann ja immer ein bisschen auf Glück drauf an, tatsächlich auch was die Verletzungsproblematiken anbetrifft, wenn er fit bleibt. Ist er vielleicht sogar ein Kandidat, der bei euch überraschen kann? Mich würde es zumindest nicht wundern, da der Gute, zumindest in den Einsätzen, die ich gesehen habe, immer mit Einsatz vorangegangen ist und sich auch tatsächlich nicht scheute, auch mal robuster in die Zweikämpfe zu gehen. Abzuwarten bleibt natürlich, wie es im Seniorenfußball für ihn laufen wird, ist bei so jungen Talenten selten unbedingt immer abzusehen. Dementsprechend hoffe ich, dass er bei euch sich dementsprechend weiterentwickeln kann und einen positiven Eindruck hinterlässt. Das war's eigentlich so von uns. Beste Grüße aus Köln ins Frankenland. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder und dann in der Bundesliga natürlich. Beste Grüße, ciao, ciao.
Ja, Kevin Godin wurde auf einmal so ein bisschen zum Darling der Presse vor geraumer Zeit, als er auf einmal wie aus dem Nichts im Kader der ersten Mannschaft des 1. FC Köln stand. Jakob, Das kam ein bisschen überraschend, auch für die FC-Fans offensichtlich, wenn man Thomas gerade zugehört hat. Was erwartest du dir von ihm?
Ich glaube, jetzt ist mal an der Zeit, dass ich einen Spieler positiver einschätze als der abgebende Verein. Was erwarte ich von ihm? Erstmal, er ist dritter Rechtsverteidiger bei uns. Valentini und Bauer sind mit Sicherheit vor ihm eingeplant. Er hat jetzt in den Spielen auch offensiver agiert, oft in der offensiven Dreierkette. Er bringt Schnelligkeit mit, das hat man gesehen. Ich fand nicht, dass er zaghaft war, wie zum Beispiel Tillman. Da man hat gesehen, das ist jemand, der mit mehr Selbstvertrauen daran geht. Die Frage ist wirklich, inwiefern er im Defensiv-Zweikampf bestehen kann. Und da habe ich halt überhaupt nichts gesehen bis jetzt. Und ich glaube, das wird jetzt auch nicht mehr passieren, noch in der Vorbereitung. Ich glaube, dass Godens am Anfang sehr schwer haben wird, in den Kader zu kommen, auch weil wir eben auf den Außenverteidigerpositionen drei Spieler haben, die sehr weit vorne sind. Aber auch für ihn gilt, er hat jetzt die Möglichkeit, sich im Herrenfußball zu beweisen. Wir haben eine sehr gute U21 mit einem sehr guten Trainer. Ich glaube, da wird er erstmal auftauchen und mal schauen. Er ist für mich der Spieler, bei dem es am unwahrscheinlichsten ist von den Zugängen, dass er in der Saison in der ersten Mannschaft spielt. Aber man weiß ja auch nie, wie es kommt mit Verletzungen.
Ja, gerade auf den Außenverteidigerpositionen ist es ja in der Vergangenheit oder in der jüngeren Vergangenheit ein leidiges Thema beim FCN gewesen. Alex, was hältst du von Kevin Godin?
Jetzt könnte jeder sagen, jetzt kommt bestimmt die nächste Lobhudelei. Diesmal muss ich bremsen, jetzt drehe ich es mal rum. Also ich hatte natürlich auch in Erlangen im Druck gesehen, da hat er gar nicht lange gespielt und wurde dann schon rausgenommen. Und die Kibitze hatten dann immer auch gesagt, also den hat er jetzt richtig gerüffelt. Manche offizielle Variante war leicht angeschlagen. Aber ich habe da auch ein Bild gemacht, bei uns mal abgebildet, wo man auch direkt nach der Auswechslung sieht, dass Kölner doch intensiven Gesprächsbedarf mit ihm hatte. Wie gesagt, ich hatte ihn bei Köln nicht wahrgenommen. Ich habe das auch mitbekommen. In Erlangen hat er mir nicht so gut gefallen. Ich fand auch gut, dynamisch ja, aber nicht positionsgetreu. Ist irgendwie, hat oft seine Lücken gelassen. So hatte ich ihn zumindest wahrgenommen. Glaube ich genau, da ist der Weg weit und da schließe ich mich euch an. Da haben wir zwei Rechtsverteidigeroptionen, die deutlich vor ihm stehen.
Eine davon, um dann gleich noch den letzten abzuhaken, ist Robert Bauer und damit ist Edgar Salli nicht mehr der Einzige, der irgendwas von Rang und Namen gewonnen hat im Kader des ersten FC Nürnberg, denn Robert Bauer ist Silbermedaillengewinner bei Olympia. Stand da in Rio im Finale, unterlag dann allerdings. Robert Bauer kommt von Werder Bremen, hat auch in der Bundesliga da ja die ein oder andere Partie durchaus gemacht, bevor ihn dann jetzt zuletzt ja so ein bisschen eben der Fluch des Trainerwechsels ereilte. Bastian vom Weserfunk, auch der hier zu hören auf meinsportradio.de, hat für uns Robert Bauer eingeschätzt.
Robert Bauer ist ein Spieler, der als er nach Bremen kam, relativ wenigen Leuten überhaupt im Begriff war. Er hatte vorher mit Ingolstadt sein Bundesliga-Debüt gegeben und hat zumindest bei mir keinen bleibenden Eindruck hinterlassen, sodass ich dann bei Verpflichtung schon nicht so genau wusste, was ich von der Personalie zu halten habe. Relativ schnell wurde klar, dass das allerdings ein sehr guter Spieler war, insbesondere dann für das System Nuri. Letztendlich jemand, der mit sehr, sehr viel Herzblut, mit sehr viel Engagement, mit sehr viel Kampfeswille einen Gegner unglaublich nerven kann und unermüdlich ist, dann letztendlich auch das Spiel des Gegners immer wieder eben zu stören. Nach vorne relativ, ich sage mal, beschränkt, geht viele Wege, macht viele Wege, weiß schon auch so ungefähr, wo er hin muss, ist aber eben kein geborener Flankenschläger und eben auch kein Spieler, der einen Abschluss in irgendeiner Art und Weise sucht, sondern jemand, der wirklich sehr diszipliniert dann halt seine Seite bearbeitet und vor allen Dingen eher im Defensivzweikampf seine Stärken hat. Der Grund, warum es letztendlich unter Kofeld jetzt zuletzt dann eben nicht mehr gereicht hat, war, dass Kofeld ein bisschen mehr auch auf taktische Dinge Wert legt und Gebre Selassie als etwas intelligenterer Spieler da einfach, sag ich mal, zwar körperlich unterlegen, aber einfach wesentlich mehr zu gebrauchen, was offensive Planung angeht, was Torvorbereitung angeht, was einfach auch das offensive Denken auf dem Platz angeht. Und Bauer hat halt häufig dann unter Kofelds System dann gerne auch mal einen oder anderen Stellungsspieler drin gehabt, Fehler drin gehabt und hat dadurch dann auch das eigene System gerne mal ausgehebelt. Und die Degradierung hat ihn dann auch mental so ein bisschen hängen lassen, hat dann nicht mehr so diese unglaublichen Willen gehabt, den er noch gezeigt hat, als er Stammspieler war. Das hat so ein bisschen gefehlt, hat in den Social-Media-Bereichen immer wieder mit seinem Abgang kokettiert, hat viele zweideutige Posts gemacht, ist also letztendlich nicht so schön gelaufen seinerseits. Also muss man sagen, sicherlich war es vielleicht in gewissen Sachen auch verständlich, wenn du als junger Spieler mit viel Spielanteilen vor allem gar nicht mehr spielst, aber die Art und Weise, wie er das gelöst hat, war eben nicht sehr intelligent. Ist auf jeden Fall ein Spieler, der, wenn er richtig eingesetzt wird und mal eben seine Stärken eben nutzt, eben die Zweikampfstärke, die Lauffreudigkeit und eben auch das Engagement, sicherlich sehr, sehr gut zu gebrauchen. Sollte jetzt aber nicht unbedingt verlangt werden, dass ein Außenverteidiger eben sehr hoch steht, viele Flanken schlägt, viele intelligente Bälle auch mal zum Spielaufbau beiträgt. Da ist er vielleicht nicht unbedingt der Richtige. Ich kann nicht so viel zu dem Spieler Nürnberger oder von euch sagen, sodass ich letztendlich nicht weiß, ob er passen wird. Das ist auf jeden Fall aber jemand, der sehr loyal ist und wenn man ihn sozusagen wertschätzt und seine Spielzeit gibt, der das auch mit 100% Leistung und auch dann eben Einsatzwillen zurückzahlen wird. Ich wünsche es ihm eigentlich schon, auch wenn das zuletzt eben nicht so clever war, was er so abseits des Platzes gemacht hat und hoffe, dass er erfolgreich bei euch ankommen wird und spielen wird und dass ihr zusammen eine gute Saison verbringen wird und bis dahin alles Gute.
Ja, Jakob, dass der Weserfunk so bereitwillig mit uns gesprochen hat, ist auch dir zu verdanken. Du hast Kevin Möwald für den Weserfunk eingeschätzt, jetzt ging es andersrum. Wie schätzt du Robert Bauer ein? Ich hatte es gerade schon gesagt, jemand, der Erfahrung hat von den Feldspielern, die wir geholt haben, ja quasi der einzig Gestandene. Nichtsdestotrotz eigentlich eben jemand auch fürs zweite Glied.
Das sehe ich wirklich anders und da bin ich auch wirklich sehr begeistert von der Verpflichtung. Er erfüllt einfach alles, was Kölner von dem Spieler haben möchte. Er ist einsetzbar auf allen Verteidigerpositionen und damit meine ich Innenverteidiger, nicht unbedingt in der Viererkette, aber in der Dreierkette auf jeden Fall. Er bringt gute Größe mit 1,83, was man unseren Außenverteidigern ansonsten auch nicht vorwerfen kann. Er hat Erfahrung, ist ein bissiger Typ, was auch was ist, wo wir letzte Saison ganz stark gemerkt haben, dass wir da Probleme hatten. Ich erinnere jetzt ungern, aber ich erinnere ans Rückspiel gegen Fürth oder ans Rückspiel gegen Ingolstadt, wo uns einzelne Spieler einfach durch die Aggressivität so richtig den Schneid abgekauft haben. Und ich sehe Bauer vor Valentini. Also das liegt unter anderem daran, dass ich Valentini gegen Bologna sehr schwach fand in der Rückwärts- und Vorwärtsbewegung. Und Kerk eigentlich auch ein Standardschütze ist. Die Valentini-Standards, die sind legendär bei uns und ich glaube, dass Valentini auf seine Einsätze kommen wird, aber im Defensivverhalten ist Bauer halt schon echt eine andere Nummer, was mich ein bisschen stutzig macht und da bin ich jetzt auf die Saisoneröffnung gespannt. Er kam bis jetzt meistens offensiv zum Einsatz und da sehe ich Bauer nicht und der Weserfunk sieht ihn ja da auch überhaupt nicht als da seine Stärke, aber er hat 67 Spiele mit 6 Torbeteiligungen. Das ist jetzt für einen Außenverteidiger, der defensiv stark ist und nicht offensiv stark, eigentlich jetzt auch nicht die schlechteste Statistik. Also ich freue mich, ich finde es eine super Verpflichtung. Und ja, ich glaube, er wird spielen.
Ja, Bastian hat es ja gerade gesagt, nicht gerade der flankenstärkste Spieler, aber gut, das war Timothy Chandler auch nicht und der...
An den habe ich auch sofort gedacht, warum nur?
Ja, Chandler-Gedächtnisflanke.
Oh boy. Wobei Dietmeier...
Naja, beenden wir das Kapitel Timothy Chandler, reden über Robert Bauer. Alex, jetzt lobt Jakob ihn quasi in die erste Mannschaft hinein. Wie siehst du die Personalie?
Ja, ich dachte, kommt noch was. Wie sehe ich die Personalie? Ich war zuerst überrascht, weil ich habe mich auch mit Flo da ein bisschen diskutiert, welche Position denn eigentlich ist. Denn der hat in letzter Zeit eigentlich immer eher Linksverteidiger oder Innenverteidiger gespielt. Und gilt aber eigentlich als gelernter Rechtsverteidiger, was auch sein rechter Fuß eigentlich ja auch nahe liegt. Aber wie gesagt, Ingolstadt, wo er gespielt hat, war da auch, glaube ich, mehr Linksverteidiger. In Bremen mehr Innenverteidiger oder Linksverteidiger. Na klar, kann er wohl auch Sechser spielen. Deswegen sagt immer, was wollen wir mit ihm, weil Leibold ist auf links letztendlich gesetzt und wenn wir schon viel Geld für unsere Verhältnisse in die Hand nehmen oder zumindest wahrscheinlich auch Gehalt investieren, dann muss er ja jemanden verdrängen. Und tatsächlich bin ich auch zum Schluss gekommen, das kann eigentlich nur Valentini sein. Tut einem zwar total weh, so ein Aufstiegshelden, wird auch wahrscheinlich nicht morgen passieren, eher auf Strecke, aber ich glaube auch, dass er eigentlich in der Bundesliga die wahrscheinlichere Option ist. Und ich habe ihn auch in Erlangen auch da hat er mehr offensiv gespielt, wenn ich mich recht entsinne, sogar linksoffensiv. Und da hat er mir gut gefallen, weil er auch eine gute Ballbehandlung hat und eine gute Dynamik hat. Und da ist er schon die Option. Also ich glaube, Bauer ist tatsächlich auch was für die erste Elf, nicht nur den 18er Kader, sondern über kurz oder lang erste Elf. Und ich sehe ihn auch mehr Rechtsverteidiger für Valentini oder eben rechtsoffensiver Mittelfeld von der Dreierkette.
Dann bin ich gespannt, ob ihr am Ende recht habt und Robert Bauer in der ersten Elf stehen würde. Nichtsdestotrotz, oder völlig egal, wer dann Rechtsverteidiger wird, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe, es wird auf jeden Fall jemand sein, der gläubig ist, was irgendwie eine lustige Auffälligkeit ist bei den Neuverpflichtungen des ersten FC Nürnberg. Aber das ist mir ehrlich gesagt relativ egal. Es darf jeder glauben, was er möchte, solange er gescheit Fußball spielt. Robert Bauer, also der Erfahrene unter den Feldspielern unserer Neuverpflichtungen. Ansonsten dreimal Jugend und dann eben ein Torhüter mit Erfahrung plus noch ein weiterer Torhüter, um dann eben aufzufüllen. Ziehen wir vielleicht mal ein kurzes Fazit unter die Transfers. Jetzt war es vor wenigen Tagen erst wieder, dass Andreas Bornemann im Interview mit den Nürnberger Nachrichten nicht müde wurde zu betonen, dass es Geduld braucht und dass man angesichts der Mittel eben vielleicht auch bis zum letzten Transfertag warten wird müssen, Alex. Nichtsdestotrotz sagt er da eben auch nochmal ganz klar, es wird noch was passieren. Wenn du ein Zwischenfazit ziehen musst, denn glauben wir jetzt einfach mal, Herr Bornemann, dass da noch was passieren wird, wie würde das ausfallen? Oder wie fällt es aus?
Man muss ja immer sagen, was erwartet man? Wo sieht man sich dann am Ende der Saison? Und das ist ja unsere Zielsetzung. Kann eigentlich nur sein, quasi drei Mannschaften idealerweise hinter sich zu lassen. Und wenn man sich sagt, was will man mit Transfers erreichen, man will natürlich viele sagen, ich brauche einen gestandenen Spieler, ich muss mich Bundesliga reif machen. Und dann sage ich mal, was würde denn das bedeuten, wenn man sich die Transfers und auch die Kaderstärken der anderen Mannschaften anschaut, dann werden wir mit 4 Millionen wie ein Tropfen auf dem heißen Stein nicht näher kommen. Selbst wenn wir 10 Millionen ausgeben, werden wir nichts bewirken können, um diesen Abstand zu verringern. Das heißt, ich glaube einfach, dass wir das bewahren müssen, was wir haben, und das ist die mannschaftliche Geschlossenheit, das ist unsere Stärke aus diesem Kollektiv, wie man so sagt, und das zerstören eher neue Verpflichtungen, die müssen sehr gut sitzen und zwar vor allem auch menschlich gut sitzen. Und deswegen Zwischenfazit, ich habe mir ehrlich gesagt auch nichts mehr erwartet. Ich bin sogar durchaus ein bisschen froh, dass wir eben nicht irgendwo solche Spieler von der Bank, die woanders jetzt nicht mehr geschafft haben, verpflichtet haben, nur weil sie jetzt schon 150 Bundesliga-Spiele am Rücken haben. Dass es nicht mehr wird als vielleicht Abstiegskampf und wenn es Glück ist, wie gesagt, eben 15. Platz oder so, ist es mir bewusst und deswegen bin ich zufrieden, weil ich glaube, das Kollektiv funktioniert. Und wenn jetzt solche Spieler noch dazukommen, die auch diese Mentalität mitbringen und dieses sich da ins Kollektiv einzubringen und vielleicht noch Spezialeffekte mitbringen, dass sie gute Talente haben in bestimmten Bereichen, dann herzlich willkommen.
Jakob, ich bin ganz ehrlich, ich habe dem wenig hinzuzufügen, was Alex gesagt hat, denn das ist komplett meine Meinung, die ich vertrete. Auch was Herr Bornemann da eben im Interview gesagt hat, teile ich eigentlich komplett. Bloß keine finanziellen Harakiri-Geschichten machen, nur um irgendwie die Fans ruhig zu stellen. Stattdessen ruhig besonnen handeln, warten, ob sich die Chance irgendwo bietet.
Klar, wobei schon auch interessant ist, so ein bisschen zu verfolgen, was Kölner und was Bornemann in der Öffentlichkeit sagen, weil inzwischen haben sie schon fast alle Positionen genannt, wo noch jemand kommen soll oder kommen könnte. Sie haben fast jede Erfahrung genannt. Ich habe jetzt auch wieder gerade bei Twitter gelesen, dass erfahrene Spieler unserem Kader noch gut tun würden. Unser ältester Spieler ist Valentini. Ist kein Bundesliga erfahrener Spieler. Dann ist Everton und ansonsten sind irgendwie alle zwischen 22, 21 und 26. Ich meine, das stimmt. Wir haben nicht viel Erfahrung. Kölner arbeitet aber auch am allerliebsten mit jungen Spielern, die er formen kann. Ich finde die letzten Aussagen von Bornemann sehr vielversprechend, weil ich brauche nicht einen Spieler, der leicht besser ist als ein Spieler, den wir momentan haben, sondern Stichwort Mannschaftsgefüge, wenn noch jemand kommt, dann soll er auch wirklich Voraussetzungen mitbringen, die ihn besser machen. Und was Bornemann jetzt in der Öffentlichkeit gesagt hat, war, er sucht nach Verstärkungen. Und ich glaube da auch dran, auch in der momentanen ein bisschen verrückten und auch finanziell ein bisschen verrückten Situation, dass zwar in der Spitze, da werden wir nicht hinkommen. Also ich glaube, weiß auch nicht, ob wir das jemals erleben werden, dass Nürnberg in so einer Spitze in Region mal mitspielt, dass wir uns jemanden für 20, 30 Millionen holen können. Aber hinten runter fallen doch relativ viele Spieler, die dann auf einmal gar nichts mehr kosten. Das sind Torhüter. Also ich finde, dass Matenia 500.000, das ist schon relativ wenig für einen Bundesliga-erfahrenen Torwart. Und ich glaube, in den ersten Diskussionen, da hat auch keiner geglaubt, dass der so günstig hergeht. Das haben alle gedacht, der kostet eine Million oder anderthalb. Und ich finde auch, das trifft auf Bauer zu. Also einen Vize-Olympiasieger vor 2 Jahren, einen U21-Nationalspieler mit 70 Bundesligaspielen für 200.000 geliehen, das hat man sich vor ein paar Jahren nicht vorstellen können. Und genau auf solche Spieler warten wir, die hinten runterfallen. Das können Talente sein, das können verletzungsgeplagte Spieler sein. Das ist egal, aber Bornemann sucht nach klaren Verstärkungen. Und das ist das, was wir brauchen. Und da habe ich großes Vertrauen, dass da noch ein, zwei Spieler rumkommen. Und die Mannschaft ist wahnsinnig interessant. Ich glaube, da sind alle Clubfans gleich gespannt, wie das läuft.
Ja, ich finde ja auch, dass manche Mannschaften so eine Art von Transfer auch philosophieren wirklich. Ich erinnere mal an Darmstadt, die immer auch damit gewuchert haben, Spieler zu holen, die quasi schon ja schon ein bisschen über den Zenit drüber sind, sich nochmal beweisen wollen, nochmal angreifen wollen und haben damit ja auch durchaus Furore gehabt. Und ich glaube, Nürnberg versucht auch gerade eine Philosophie für seine Transfers zu entwickeln, wo eben sehr, sehr viel, glaube ich, auf Mentalität liegt. Noch nicht mal so sehr auf die Jugend, weil ich glaube auch, wie ein Werner kam, der war ja auch nicht der Jüngste. Der hat aber genau menschlich reingepasst und ich glaube, der klang wohl auch. Und deswegen, da geht es sich gar nicht mehr um Jugend, sondern eher um, wer passt in dieses Betriebsklima rein. Und daher, ich glaube, danach sucht man noch stärker. Wie dann allerdings in das Kano-Gerücht reinpasst, das weiß ich eigentlich nicht. Aber man muss ja nicht alles verstehen.
Das sogar kommentiert wurde, das war das, was mich am meisten überrascht hat. Also, dass ja Bornemann kommentiert hat, wo ich mir denke, also da war anscheinend wirklich was dran an dem Gerücht.
Ja. Habe ich so auch wahrgenommen. Also das ist letztendlich, dass man interessiert gewesen wäre, so klang es zumindest, aber letztendlich, wer hat auch gesagt hat, scheinbar sind sie nicht so in der Notlage, dass sie immer noch Preise abrufen können, die wir bei weitem nicht stemmen können, obwohl wir in der Bundesliga spielen.
Ja, und damit bringst du es im Prinzip auch nochmal auf den Punkt, Alex. Der erste FC Nürnberg trotz Bundesliga-Aufstieg nach wie vor mit sehr, sehr leeren Kassen und eben deutlich leereren Kassen als auch so mancher Zweitligist und in gewisser Weise eben dann auch mit gebundenen Händen. Interessant übrigens noch eine Aussage von Michael Kölner, die ich, glaube ich, im Kicker gelesen habe, als er meinte, warum der Fokus ein Stück weit auch auf junge Spieler gelegt wird, weil diese belastbarer sind. Das fand ich irgendwie ja erfrischend ehrlich und erfrischend offen, dass er da ja schlicht und ergreifend gesagt hat, den kann man mehr abverlangen. Wir wollen gleich dann mal schauen, was denn Michael Kölner im Trainingslager in Natz da seinen Spielern abverlangt hat. Werden dann auch nochmal so ein bisschen von vor Ort Berichte besprechen, die wir bekommen haben und dann natürlich auch mal auf die Testspiele blicken, die der erste FC Nürnberg in der Sommerpause bislang bestritten hat.
Die Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des...
Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de.
Übrigens kannst du jetzt alle Sendungen auch einzeln abonnieren, auf iTunes oder auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Bisher haben wir uns lang und breit über die Neuzugänge ausgelassen. Wir haben schon mal so ein bisschen ja auch auf die Testspiele hingewiesen. Alex und Jakob haben ihre Eindrücke da geschildert, wie sie die einzelnen Neuzugänge da erlebt haben. Aber es ist natürlich mehr passiert als nur ein paar Neuzugänge kicken gegen irgendwelche Mannschaften. Es gab ein Trainingslager in Natz, da war der erste FC Nürnberg auch letztes Jahr schon zu Gast. Hanno Behrens hat neben Michael Kölner da nochmal wohl bestätigt, dass dieses Trainingslager im letzten Sommer essentieller Bestandteil für den Teamspirit war, der die Mannschaft letzten Endes dann zum Aufstieg getragen hat. Und deswegen ist man wieder dahin gereist und hat auf jeden Fall wie in ganz Mitteleuropa oder in ganz Europa sehr, sehr sommerliche Temperaturen vorgefunden und deswegen reichlich Schweiß vergossen. Und wir haben den ein oder anderen Eindruck geschildert bekommen. Vielen Dank an Twitter-User Zickzack76 an dieser Stelle, der vor Ort war. Und wollen jetzt mal so ein bisschen darüber sprechen, was wir gelesen haben, was wir geschildert bekommen haben vom Trainingslager Natz. Und da scheint eins immer wieder Thema gewesen zu sein, nämlich die Dreierkette. Allerdings scheint die, nach allem, was ich jetzt so gelesen habe, auch über diese persönlichen Eindrücke hinaus, nicht so den größten Anklang innerhalb der Mannschaft zu finden und wohl eher ein Modell oder eine Formation für die besonderen Momente zu sein, Alex.
Ja, ich fand es so schön, was er auch formuliert hat. Ich suche gerade mal das Originalzitat, aber wir sind ohne Handbuch, hätte auch nicht verstanden, was da immer so gewollt wird von den einzelnen Spielern. Ich glaube, das ist schon sehr herausfordernd, was Kölner will. Aber blick mal letztes Jahr zurück, da hat er auch mal mit Dreier gespielt. Kölner will hat eben absolute Flexibilität, deswegen mag er auch polyvalente Spieler wie Löwen oder Bauer jetzt auch sehr gern, wo er laufend was verändern kann. Und da gehört die Dreierkette eben nun mal dazu. Und ich finde, es kommt darauf an, die Dreierkette kannst du auch zu einer Fünferkette machen. Das ist ja eine Frage, wie du die beiden Außen dann personell aufstellst in jeder Ausrichtung. Also Dreierkette finde ich nicht das Problem. Die Flexibilität wird herausfordernd sein, klar, aber deswegen ist er da. Der will ja Fußball spielen und nicht hinten sich zum Klassenerhalt mauern. Das hat er schon deutlich gesagt.
Jakob, hat sich das Thema Dreierkette jetzt für den Saisonstart sowieso aber erstmal quasi von ganz allein erledigt, weil Everton 5-6 Wochen ungefähr noch Minimum mal ausfallen wird aufgrund seiner Verletzung und damit bei nur 3 Innenverteidigern das Thema eigentlich gar nicht mehr so richtig zur Debatte steht?
Ich denke ja. Ich glaube, das hat sich erledigt. Ein bisschen zu meiner Überraschung, weil es kommen aus meiner Sicht noch Petrak und Bauer auf jeden Fall und eventuell für die mittlere Position auch Eras in Frage als Innenverteidiger zu agieren in der Dreierkette, aber das haben wir einfach nicht gesehen bis jetzt. Und wenn man liest, dass das zwar großes Thema war im Trainingslager und da werden mit Sicherheit viele das trainiert haben und mit Medic war ja noch ein junger Innenverteidiger dabei, der, was man von den Kibitzen eben hört, das ganz gut gemacht hat, zumindest nicht negativ aufgefallen ist. Aber ich glaube, die Mannschaft hat gerne eine Sicherheit durchs System. Wir werden nicht mit 25 Neuzugängen in der Startelf starten, sondern wir werden wahrscheinlich mit maximal 2 Neuen in der Startelf starten. Und da ist es durchaus ein Vorteil, dass man auf ein System, das alle kennen, auf das alle Vertrauen setzt. Und man kann ja auch im System dann selber Varianten schaffen. Also ich glaube, das große Thema ist es eigentlich sowieso nicht. Aber ich gehe von der Viererkette aus.
Wobei ich jetzt auch nicht unbedingt mit so das, ich hätte mir nicht vorstellen können, dass er in Dreierkette mit Everton, Mühl und Magreiter spielt. Also der braucht da schon spielstarken Spieler dabei und das würde ja immer wahrscheinlich mit Löwen gespielt werden oder eben Petrak. Ja. Aber mit Löwen zum Beispiel, wenn er nach hinten zieht und dann ist er halt Magreiter, Mühl, Löwen spielt, das kann er jetzt auch noch gut machen. Also da glaube ich, sehe ich es nicht so das Problem, dass Everton ausgefallen ist.
Aber Löwen kannst du nicht nach hinten ziehen. A, brauchst du ihn im Mittelfeld als Spielgestalter und B, ist er zu fehleranfällig. Ich glaube, für die letzte Reihe passiert ihm dann zu oft noch ein Fehler, der schon in der zweiten Liga sehr, sehr oft bestraft wurde und das ist in der ersten Liga noch schlimmer. Ich glaube nicht, ich glaube, dass Löwen das spielen kann grundsätzlich, aber es ist nicht seine Position. Ich glaube, er braucht eine Absicherung hinter sich.
Der hat zwei sogar mit Mühl und Magreiter, die noch gucken können, wenn was schief geht. Also klar,
müssen ja noch an den Sprints arbeiten.
Aber ich glaube, wenn das Dreierkette spielen lassen würde, bin ich fast überzeugt, dass Kölner Löwen nach hinten ziehen würde aktuell.
Ja, schauen wir mal, ob es so kommen wird. Wie gesagt, aktuell deutet erstmal weniger darauf hin, weil Jakob hat es angesprochen, die Mannschaft sich im 4-1-4-1 wohl am wohlsten fühlt und das dann wohl auch für jemanden wie Michael Kölner von großer Wichtigkeit ist. Zum Thema Dreierkette vielleicht noch kurz, also die Kibitze haben da berichtet, dass Boris Schommers, also der Co-Trainer, immer wieder wohl da sehr genau gecoacht hat, immer wieder die Übungen unterbrochen hat. Also das Thema ist wahrscheinlich noch nicht beerdigt beim ersten FC Nürnberg. Mal gucken, inwiefern wir es dann oder wie oft wir es dann auch sehen. Coaching muss auch so noch ein Thema gewesen sein. Und das fand ich sehr, sehr interessant, das zu lesen. Denn es wurden wohl immer wieder Übungen eingestreut, in denen die Spieler sich quasi selbst gecoacht haben. In kleineren Gruppen Lösungen erarbeiten sollten. Dann ja letzten Endes auch einfach versucht haben, von sich aus die richtige Spielform, die richtige Herangehensweise zu finden. Alex, ist das letzten Endes auch wieder was den Trainer Michael Kölner ausmacht?
Ja, das ist dann nicht umsonst auch sehr deutlich in den Medien hochgeschossen, was er da so anstellt, also dass diese Einheiten nach dem Training nochmal mit diesen, wie du sagst, Kleingruppen Lösungen finden, aber natürlich auch sehr stark, was ich vorhin schon mal angespielt habe, dieser religiöse Aspekt, wobei er tatsächlich auch ganz bewusst drauf in der Kommunikation sagt, er sagt, viele Spieler ziehen sehr viel aus ihrer Religiosität, egal ob es christlich oder muslimisch, und das muss man natürlich auch verarbeiten und das mit einbeziehen und auch würdigen, und deswegen hat er sich auch stark damit auseinandergesetzt und deswegen glaube ich schon, dass das wird ein wichtiger Faktor sein und gerade so eine Nische, wenn man an Spieler herankommt, wenn man sie anspricht, die andere Mannschaften nicht können oder wo sie keinen Wert drauf legen, da können wir reinstoßen, ne? Da kann man nochmal Prozente rauskitzeln und das ist noch nicht mal negativ gemeint.
Jakob, vielleicht auch dahingehend eben eine Trainingsform, dass man sagt, okay, du kannst gegen 80.000 in Dortmund schlecht von der Seite coachen. Wenn es da nicht läuft, müssen die auf dem Platz auch irgendwie selber eine Herangehensweise finden, wenn sie nach, salopp gesagt, 10 Minuten 2-0 hinten liegen?
Absolut. Und wenn man letztes Jahr nochmal zurückdenkt an die Anfangsphase, da ist bei mir immer wieder das Bild von Möwald vor mir, der immer mit vielen Handzeichen angezeigt hat, so müsst ihr laufen, da müsst ihr stehen, vor allem das Gegenpressing, da müssen Abläufe stimmen und da müssen Kommandos kommen von den Pressern und das hat uns ja über weite Teile der Saison hat uns das sehr stark gemacht und ich glaube, dass Kölner hier wieder mehr einen Fokus drauf legt, weil das in der Rückrunde so ein bisschen verloren gegangen ist und Spieler, die anderen Spielern sagen, wie was läuft oder Spieler, die selber Lösungen finden, sind eigenständige Spieler, denen du halt auch vor 80.000 mal den Ball hinlegen kannst und die sich dann auch was trauen. Und ich finde das sehr wichtig, dass man denen Verantwortung gibt und dann kann man sie nämlich auch in Verantwortung nehmen. Also ich bin da großer Fan.
Es ist, ja, wir haben es gerade schon angedeutet, Alex hat es angesprochen, durchaus so, dass Michael Kölner kein Fan davon ist, sich zum Klassenerhalt zu mauern. Er möchte Fußball spielen, das war mehrfach zu lesen in den Nürnberger Nachrichten, unter anderem jetzt zuletzt auch wieder. Nichtsdestotrotz hat er natürlich auch gerade hohes Pressing der Gegner immer wieder trainieren lassen, sich dann eben über Pässe aus diesen Situationen zu befreien. Zum einen spricht das natürlich dafür, dass man sich durchaus bewusst ist, was in der ersten Liga auf einen zukommt, nämlich eben ein ganz anderes Niveau, dass der Gegner ein ganz anders unter Druck setzen wird und eben nicht, wie so oft in der zweiten Liga, der Gegner sagen wird, hier, erster FC Nürnberg, nimm den Ball und sieh erstmal zu, was du damit anfängst, sondern dass man eben dann früh attackiert wird, dass man einfach auch unter Druck gesetzt wird, dass man da Probleme bekommt. Auf der anderen Seite ist natürlich dieses Einstudieren, dieses Erlernen von der spielerischen Befreiung aus solchen Momenten natürlich auch was dann ja quasi eine neue Ebene oder eine neue Flexibilität und Möglichkeit in das Spiel des FCN bringt. Wie bewertest du diese Herangehensweise, Alex?
Ja, ich glaube, wir hatten einen ähnlich ambitionierten, offensiv denkenden Trainer, der kam aus Holland und hat viele andere Sportarten nebenbei noch betrieben. Und der hatte ein Problem, dass er letztendlich dann sein Konzept über alles stellte. Und das ist uns dann böse zum Verhängnis geworden, denn tatsächlich die noch besser besetzten Mannschaften haben einfach abgewartet, bis ein Fehler passiert und haben den ausgenutzt. Und wir haben dann gestürmt und gestürmt und haben hinten die Tore kassiert. Das macht Köln aber nicht. Und das hat auch in der zweiten Liga schon bewiesen, dass sein spielerischer Ansatz eindeutig nach vorne aktives Flachpassspiel von hinten raus, Lösungen finden, nach vorne spielen ist. Er kann aber auch ganz einfach hinten dicht machen. Und da hat er, glaube ich, ich weiß nicht, bei welchem Spiel es war, war dann plötzlich mit so einem Tannenbaum gespielt, wo hinten 5 oder 6 Mannschaften fast auf einer Kette waren. Und das kann er nämlich auch. Und deswegen glaube ich auch, ja, ich finde, nur aktiv Mannschaften haben letztendlich eine Perspektive. Vielleicht können sie passiv eine Zeit lang mithalten. Aber dieses defensive Denken darf deswegen nicht verdrängt werden. Und ich glaube, das macht er sehr gut. Deswegen hat er hinten noch mit den erfahrensten Spielern.
Jakob, würdest du das so unterschreiben, dass anders als einst Gert-Jan Verbeek, der zwar Blockhütten im Wald bauen konnte, aber eben nicht von seinem Konzept abweichen wollte, Michael Kölner da einfach flexibler ist und zwar widerwillig, aber dann eben doch bereitwillig irgendwie auch die Mannschaft auf die erste Liga vorbereitet in Sachen, ihr werdet nicht immer die sein, die Fußball spielen, weil der Gegner einfach qualitativ besser ist. Wenngleich er ja, muss man ja auch sagen, ich meine, in der DPA oder der DPA gesagt hat, dass er nie der Trainer sein wird, der die Spieler in seinen Möglichkeiten einschränkt, denn nur wenn du ja die Spieler, den Spielern keine Vorgabe machst, können sie selbst für sich Unermessliches erreichen, was natürlich dann schon sehr philosophisch ist, aber letzten Endes vielleicht auch einfach zeigt, dass er an die Mannschaft glaubt.
Naja, er hat eindeutig gesagt, dass der Club nächstes Jahr Meister wird, oder? Also habe ich das falsch verstanden?
So im Prinzip, ja, war das ja.
Passt. Also ich bin zufrieden mit dem Trainer. Nein, ich finde, das kann man nicht vergleichen. Wir haben Verbeek, Zorniger ist ein ähnlicher Fall, die versucht haben, da radikal den Fußball zu verändern. Und ich glaube, bei den Ansätzen von Verbeek und Zorniger zum Beispiel kann man das schon so sehen. Und das ist nicht der Ansatz von Kölner. Kölner schaut auf sich, Kölner schaut auf uns. Der macht einen riesen Ding um die Sachen drumherum, ob das jetzt die Geschichte, die ihr gerade angesprochen habt, mit dem Glauben, aber auch, dass er zu den Stammtischen geht, von den 68er Meistern und einfach alles mitnimmt, was den Verein ausmacht und das auch weiter an die Spieler ranbringt. Ich finde, da kann man ihn nicht vergleichen mit den anderen Trainern und generell muss ich sagen, von den Clubtrainern, die ich erlebt habe, kann man ihn mit keinem vergleichen. Ich finde wirklich, der hat ein anderes Niveau. Und da verspreche ich mir sehr viel davon. Was unseren Fußball angeht, ich fand, dass der Fußball in der letzten Saison in der zweiten Liga relativ gut war und auch die gegnerischen Mannschaften mit dem Ball sehr gut gearbeitet haben und dass da einige Trainer wirklich super Arbeit geleistet haben. Also vor allem so Richtung Regensburg, Duisburg. Die haben zum Teil, also auch wenn Duisburg gegen uns zum Beispiel so hoch verloren hat, die haben ein gutes Spiel gemacht und die hatten wirklich ein bisschen Pech. Ich glaube, da wird sich zur Bundesliga nicht so viel verändern, weil Schalke ist wirklich ohne Ball Zweiter geworden. Die haben ein Tor geschossen und haben sich hinten reingestellt. Und generell war der Fußball in der letzten Saison eigentlich kaum zum Anschauen. Und wenn Kölner sagt, wir sind zwar nur Außenseiter und Aufsteiger, aber wir wollen den Ball haben, dann glaube ich, dass da durchaus was dran ist. Ich glaube zwar immer noch, dass unsere Brot und Butter werden die Standards sein und die Eingespieltheit. Und wenn wir über das Gegenpressing, da sind einfach die Wege zum Tor relativ kurz. Wenn wir da erfolgreich sind, dann glaube ich, kann es was werden mit dem Klassenerhalt. Aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass wir rangehen, wie Freiburg das viele Jahre gemacht hat. Wir spielen unseren Fußball. Freiburg hat letztes Jahr zum Beispiel auch umgestellt auf Spiel ohne Ball in erster Linie. Und wir brauchen nicht auf andere Mannschaften schauen. Klar werden wir Fehler machen, klar werden wir die meisten Spiele wahrscheinlich oder mehr Spiele verlieren als gewinnen. Aber ich glaube, an der Philosophie festzuhalten und da die Spieler aufzubauen, das ist die richtige Variante. Und ich bin sehr gespannt, wie wir spielen werden, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass da einiges mit Ball geht.
So würde ich das jetzt einfach mal stehen lassen. Da wir ziemliche Plaudertaschen heute sind, machen wir nochmal eine kurze Pause an dieser Stelle, einen kurzen Programmhinweis in eigener Sache quasi und dann schauen wir uns die Testspiele an, die der erste FC Nürnberg bestritten hat.
Hey!
Radio Tour. Der Radsport-Talk in Kooperation mit Radsportnews.com. Das tägliche Update zum internationalen Radsport.
Er hat keine Ahnung, wie er dieses Rennen gewonnen hatte, weil er in der letzten Kurve gemerkt hat, oh, mein Rad rutscht ein bisschen.
Radio Tour auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio.
Der 1. FC Nürnberg hat, wie jeder andere Bundesligist, auch reichlich in der Sommerpause getestet. Los ging es am 8.7. gegen den FSV Erlangen-Bruck. Alexander Endl von Clubfans United ist immer noch zu Gast und war vor Ort. Außerdem Jakob Lexer immer noch zu Gast, wird dann sich auch gleich noch zu den Testspielen äußern. Aber Alex, lass uns anfangen. Wer waren die Spieler, die ja in diesem Spiel herausstachen in positiver oder negativer Hinsicht? 2-5 ging es aus Sicht von Erlangen-Bruck aus oder 5-2 aus Sicht des FCN. Für ein Testspielauftakt sicherlich eine muntere Partie auf jeden Fall und eine, in der ja dann ja letzten Endes der ein oder andere ja Clubspieler schon ja erstmal positiv vielleicht auch überzeugen konnte.
Ja, ich sag's mal so, also für mich waren immer drei Spieler dabei, die zum Teil noch gar nicht genannt worden sind, über die man doch mal sprechen musste auch nach diesem Testspiel. Das eine war tatsächlich Charles Knöll, den hat man schon. Den fand ich, wie gesagt, sowohl auf der rechten Offensivposition wie auch dann in der Box für mich einfach begeisternd. Mir hat es richtig Spaß gemacht, den zuzusehen. Dann haben wir eine Person, die noch gar nicht genannt worden ist, aber wahrscheinlich diese Saison wieder in aller Munde sein wird. Edgar Salli hat gegen Erlangen wirklich ein ganz tolles Spiel gespielt, hat einen herrlichen Lupfer ins Tor gehoben und ich fand es so beeindruckend und die Nürnberger Fans beschreiben, als dann außenrum die Kiebitze sagen, was zu sehen, der hat den eiskalt verwandelt mit einem schönen Heber und dann kam der Mann daneben und sagte, dann kann er den Ball nicht gescheit getroffen haben. Also das ist so dieses klassische Defetismus, dass Ali kann es einfach nicht und wenn er es doch kann, war es Zufall. Ich glaube, der ist ein bisschen unterschätzt. Aber er ist halt nicht einer, der quasi so eine Maschine, die seine Leistung bringt. Der ist ein Mann für die besonderen Momente und ich glaube, entweder vielleicht auch als einwechselnder Spieler. Aber der hat da Qualitäten, die andere verwirren, weil er vielleicht auch selber nicht weiß, was er da tut. Das ist aber nicht so negativ klingend, wie es vielleicht, ist nicht so negativ gemeint, wie es vielleicht klingt. Er ist einfach ein überraschender Typ und das brauchst du manchmal in schwierigen Situationen. Ja, und einer, der noch nicht genannt worden ist, ist für mich Palacios. Der hat nämlich da auch sehr interessant eigentlich hinter zum Teil einer oder manchmal sogar zwei Spitzen gespielt, in so einer Art Zehnerposition oder Halbstürmer. Und ich finde, den Jungen sollte man nicht abschreiben. Der hat ein feines Füßchen, der hat einen guten Torriecher. Der ist nur, wie gesagt, aus irgendwelchen Gründen hat er ein bisschen so seinen Killerinstinkt aus der Jugend, den er da gnadenlos gehabt hat, verloren. Und wenn der das ein bisschen zurückbekommt wieder, dann werden wir an ihm richtig Freude haben, denn er ist nämlich auch ein richtiges Top-Talent. Bisschen unter dem Radar. Sollte man auf dem Zettel haben.
Darf ich vielleicht mal ganz kurz bei der Stelle Palacios einhaken? Ist das einfach auch so ein Fall wie Timothy Tillmann, wo wir vorhin darüber gesprochen haben, dass da die Körperlichkeit für die Profiligen in dem Sinne nicht gegeben ist und deswegen der Killerinstinkt so ein Stück weg ist? Also ich kann mich da an Spieler erinnern, wo der wirklich wunderbar bis zum Strafraum kommt und dann steht da einfach in der zweiten Liga so ein 1,90 Meter Kante vor dem und da prallt er mit seinem 1,70 Meter halt auch einfach dran ab. Ist es deswegen vielleicht einfach nur folgerichtig, dass er aus diesen extrem körperlichen Zweikämpfen im und am Strafraum rausgezogen wird, ein Stück dahinter?
Ja, das ist absolut so. Man, das ist kein Kutschke, wie gesagt, oder so eine Kante wie ein Polster, in dem aus der zweiten Liga von Union kannten oder jetzt auch Ishak, die da vorne Bälle festmachen können. Aber wie gesagt, jetzt will ich nicht die Analogien nicht ziehen, aber wie gesagt, ein Özil, ich hatte Özil gesagt, ein Messi oder wer auch immer, das sind alle Spieler, die sind klein und schmächtig, die sind dahinter und überragen durch ihre Technik und durch ihren Blick und durch ihre Spielweise und müssen.
Das Maradona noch vergessen.
Ich habe Maradona noch vergessen, ja, nur noch einige andere, die dahinter. Diego damals bei Bremen, auch so ein Leichtfuß. Da gibt es tolle Spieler und die waren aber alle immer dahinter und mussten eben nicht sich in den Zweikämpfen mit den Innenverteidigern aufschreiben, sondern sollten das auch gar nicht machen, sondern sollten die anspielen oder in Szene setzen oder Ablagen von denen dann durch die Technik verwerten. Und in die Position, wenn wir ihn kriegen, glaube ich, wenn wir in Palacios wirklich, sage ich es nochmal gern, Freude haben.
Ja, hoffen wir, dass es so kommt. Dann, wenn er 10 Tore auflegt, muss er von mir aus kein einziges schießen. Dann ist mir das alles egal. Jakob, du hast das Spiel gegen Bologna dann im Stream gesehen. Das war das vorerst letzte Testspiel, bevor dann am Samstag, am 11. August, Valladolid der letzte Gegner vor dem DFB-Pokal ist. Der FC Bologna schlug den ersten FC Nürnberg mit 1-0. Und ja, die Stimmen danach waren so ein bisschen zwiegespalten. Die einen sagten, naja, wer weiß, ob das nicht der Dämpfer war und dann doch das wahre Leistungsvermögen des FCN gezeigt hat. Das Gegentor, ja, darfst du so eigentlich nicht fangen. Und wenn sich der FCN da so in der ersten Liga anstellt, dann werden wir hier, glaube ich, sehr schnell sehr viel Frust schieben. Auf der anderen Seite natürlich auch das Positive, das erwähnt werden muss. Man hat sich Torchancen herausgespielt, einzig und allein. Ja, der Torerfolg wollte nicht gelingen. Was ist bei dir nach diesem Testspiel hängen geblieben und welche Spieler sind vor allem diejenigen gewesen, die für dich da im Vordergrund standen?
Ja, auch ich habe mich da mehr auf die Offensive konzentriert. Ich fand nämlich, dass wir bis jetzt noch keinen Gegner hatten, der uns defensiv wirklich gefordert hat. Bologna hatte zwar einige sehr gute Chancen, aber das waren Fehlpässe und Ballverluste, die dazu geführt haben. Und irgendwie haben sie angefangen, nach 20 Minuten auf Zeit zu spielen. Also die Einwürfe, das war ja Wahnsinn. Der Schiedsrichter ja und der Platz, das war natürlich alles schwer anzuschauen. Von der Qualität des Streams, glaube ich, brauche ich ja keinem was erzählen. Das war ja, hat zumindest über die meiste Zeit ein Bild gegeben. Und ja, die drei Spieler, die mir da besonders aufgefallen sind, auch keine große Überraschung, glaube ich, für die meisten, ist Kerk. Der hat jetzt zweimal relativ kurz Einsatzzeit bekommen. Für mich bedeutet das, dass er mindestens das Doppelte schon spielen könnte von dem, was er momentan eingesetzt wird. Deswegen gehe ich davon aus, dass das Kerk fit genug ist für 45 bis 60 Minuten. Und wenn der am Platz war und im Strafraum war, unglaublich. Also ich habe das Gefühl gehabt, im gegnerischen Strafraum, der trifft immer die richtige Entscheidung. Der hat ein schönes Tor geschossen, der hat ein schönes Tor vorbereitet, der hat die relativ kläglich Palacios Chance vorbereitet gegen Bologna. Super, gefällt mir wahnsinnig gut und viele möchten mit ihm nicht rechnen, weil er so verletzungsanfällig ist, aber wir müssen mit dem rechnen. Das ist unser offensiver Unterschiedsspieler, der wirklich auch in der Bundesliga die Aktionen bringen kann, die sonst bei uns keiner bringen kann. Und an dem wird sehr, sehr viel hängen. Momentan hat er ja den Srelak als Backup. Und auch der hat aus meiner Sicht jetzt mal merkt, der hat eine Vorbereitung mitgemacht. Der ist ein bulliger Typ, aber auch schnell, ist auch ein Linksfuß. Der hat mir richtig gut gefallen, der ist präsent, der hat mir auch auf der Stürmerposition gut gefallen. Auf links außen hat er seine Sache gut gemacht. Ich glaube, dass von dem kommt ein Schritt und ich rechne damit, dass der auch eine Verstärkung für uns sein wird in der kommenden Saison. Und der dritte Spieler, den ich schon sehr lange, für den es mich sehr freut, weil von dem habe ich mir sehr viel erhofft, ist der Fuchs. Der hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Und zwar im Gegenpressing sehr viele Bälle erobert, also auch irgendwie sehr super Timing. Also da merkt man, der hat wirklich körperlich auch manchmal einen richtigen Schritt gemacht. Der ist jetzt wirklich präsent, ist so richtiges Brackerl geworden, wie man sagt bei uns. Und auch im Passspiel, also ich kann mich nicht mal an Ballverlust erinnern und gerade gegen Bologna irgendwie gute Aktion im Mittelfeld, Nummer nachgeschaut, war die 35. Also wirklich tolles Spiel. Er ist halt so, wie er spielt, kein Spielmacher. Also er kann den Löwen jetzt nicht ersetzen und ich glaube, das hat man in dem Spiel gemerkt, dass mit Behrens und Fuchs zwei Arbeiter waren, aber auch auf einer Position, die ich bei uns am kompliziertesten vermute, weil die müssen sehr, sehr viel laufen, die müssen defensiv viel machen, die müssen Spielaufbau viel machen, müssen aber dann im und um Strafraum auch sich immer wieder anbieten und in Abschlusssituationen kommen. Und ich kann mir vorstellen, dass Fuchs einfach ein Jahr gebraucht hat, um auf das Niveau zu kommen, aber der ist jetzt da. Und da haben wir ein Backup im zentralen Mittelfeld, mit dem hat, glaube ich, vor der Vorbereitung niemand gerechnet. Der wurde jetzt auch vom Kicker, vom Kölner und eben auch von vielen, die das Spiel gesehen haben, als Gewinner der Vorbereitung gesehen. Auf den bin ich sehr gespannt.
Ich möchte noch über zwei Spieler kurz mit euch sprechen, die wir jetzt auch noch nicht so richtig genannt haben. Oder eigentlich sind es doch drei, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Der eine ist André Petrak. Hat jetzt selber gesagt, er ist weiter als damals. Das möchte auch irgendwie sein, nachdem er jetzt dann ja doch einige Jahre zweite Liga und an Reife gewonnen hat, als damals, als er aus der Bundesliga abgestiegen ist. Denn wir erinnern uns alle, André Petrak, einziger Spieler, der damals schon dabei war, scheint momentan auf der 6 vor der Abwehr gesetzt zu sein, auch weil Spieler Nummer 2, Patrick Erras, einfach noch zu weit weg ist von der Mannschaft, zu weit weg von körperlicher Fitness, von spielerischer Form. Wie schätzt ihr die Situation da auf der 6 ein, Alex?
Ja, genau wie du es beschreibst. Also Petter, glaube ich, hat das Format, das bei uns zu spielen. Erras hat vielleicht sogar das größere Talent, ist aber nach dieser schweren Verletzung auch letztes Jahr noch nicht der Alte gewesen. Er hat zwar ganz gute Spiele wieder gemacht, aber war noch nicht, bei weitem nicht in der Form, wer vorher war, als er nochmal sich verletzt gehabt. Also den wird man jetzt nicht so schnell auf der Position sehen. Und um sich als Debütant quasi in der Bundesliga durchzusetzen, braucht Erras tatsächlich seine volle Fitness und muss rangeführt werden. Deswegen Petrak für mich auch gesetzt, denke ich mal, auf der 6, wenn man 4-1-4-1 spielt. Und dann kommt Erras dahinter.
Jakob, teilst du da die Einschätzung oder bist du da gänzlich anderer Meinung?
Ja, mir gefällt so die Art, wie Kölner den Sechser spielen lässt, nicht so gut, weil er im Spielaufbau überhaupt keine Aufgaben hat und im Passspiel. Und das ist halt gerade die Stärke von Erras. Und der hat auch im Abschluss in seiner Debütsaison unglaubliche gute Situationen dabei gehabt. Und im Kölner System mit einem Sechser ist halt in erster Linie jemand, der zulaufen muss, der Zweikämpfe gewinnen muss und der durchaus ein bisschen riskanter auch in die Kopfwelle gehen kann und in die Zweikämpfe, weil dahinter noch die Innenverteidigung steht. Und das ist die gemalte Position für Petrak. Und ich finde auch, der hat einen Schritt gemacht, so wie ich finde, dass jeder Spieler unter Kölner sich verbessert hat. Und das gefällt mir gut. Und Der darf ruhig eine Führungsposition übernehmen. Der ist zwar auch nicht alt, mit seinen 26, aber der hat schon Bundesliga gespielt, der ist lange in dem Verein und der darf da ruhig ein bisschen vorweg marschieren. Und Erras ist ein großes Talent. Mal schauen, es scheint ein bisschen an der Beweglichkeit momentan zu hapern, ein bisschen auch an der Sicherheit. Der muss sich zurückkämpfen und dann musst du sich halt durchsetzen. Und wenn Petrak der Bessere ist, und das schon danach schaut es momentan aus, dann vertraue ich dem Ganzen und der macht es bis jetzt gut, hat es auch in der Rückrunde gut gemacht.
Und ich möchte auf niemanden eintreschen, aber ein Spieler, der zwar im Trainingslager dabei war, aber von dem ich mittlerweile der festen Überzeugung bin, dass wir ihn nicht im Dress des ersten FC Nürnberg in einem Profispiel sehen werden, das ist Lukas Jäger. Letztes Jahr schon kein Zweitligaspiel gemacht, jetzt zwar wieder dabei gewesen, aber da habe ich einfach den Eindruck, dass es für das Niveau dann nicht langt. Ist das ein Eindruck, den ihr unterschreiben würdet?
Ich kann mal sagen, ja. Also das ist, glaube ich, hat sie, glaube ich, auch Kölner gesagt, das hat ihn geholt für spezielle Momente, wo man mal einen einzelnen Spieler aus dem Spiel nehmen muss. Wenn es da in der zweiten Liga noch keinen Anlass für gegeben hat, glaube ich, wird es in der Bundesliga noch schwer. Kann man nur vorstellen, dass man sich da trennt.
Ja. Gut, machen wir es kurz. Thema beendet. Wollen gar nicht auf Lukas Jäger da groß rumhacken. Manchmal ist es halt einfach ebenso. Lasst uns noch darüber sprechen, bevor wir dann unser Fazit dann endgültig ziehen und natürlich noch so ein bisschen darüber sprechen, wo der FCN am Ende landet und vielleicht auch noch den ein oder anderen gewagten Tipp abgeben. In welcher Formation läuft der erste FC Nürnberg denn dann gegen den SV Links auf und wie heißen denn die 11 Spieler, die dann da auf dem Platz stehen, Alex?
Ja, genau, das ist eine schwierige Frage. Also ich sag mal so, gegen Links auf, sag doch mir lieber, was ich gerne am Platz sehen würde, dann würde ich mal die Verletzten mit einpreisen. Aber gut, nehmen wir sie mal raus. Ich glaube, dass im ersten Spiel Martini ein Tor sein wird, dass er mit Valentini, Markreiter, Mühl spielen wird und Leibold. In der Mitte tatsächlich Petrak als Sechser, dann das Ganze in der 4-1-4-1, glaube ich auch, dass wir mal anfangen. Und Löwen hat natürlich seinen Platz sicher und Behrens auch, beide dann quasi im zentralen Mittelfeld. Ist noch die Frage, wie gesagt, was auf den Außen spielt. Ich kann mir gut vorstellen und auch erst Punkt 1 meiner gewagten Tipps ist das Bauer links vorne spielt, weil er, glaube ich, sich mit dem sehr offensiven Tim Leibold hier sehr gut absichern, gegenseitig absichern kann. Vorne wird Ishak, wenn er fit ist, gesetzt sein und die schwierigste Position ist tatsächlich Edgar Salli auf rechts außen. Viele sehen ihn quasi gesetzt. Wahrscheinlich, denke ich mal, auch wird er auflaufen am Anfang, aber es ist für mich die schwierigste Position.
haben wir auf jeden Fall mal das erste Statement. Wie siehst du das, Jakob? Gehst du da größtenteils konform mit Alex oder sagst du, nee, meine erste Elf, die sieht komplett anders aus. Michael Kölner, bitte hör auf mich.
Absolut. Also es wäre ja auch langweilig, wenn wir ja immer alle einer Meinung sind. Ich sag, Bredlo fängt im Tor an. Aus dem gleichen Grund, wie Alex wahrscheinlich glaubt, dass Martinia anfängt. Ich glaube nämlich, dass Martinia in der Bundesliga die Nase vorn hat und deswegen Bredlo im Pokal spielt. Innenverteidigung stellt sie von selber auf, Viererkette. Ich glaube, dass Valentini anfängt auf rechts und Leibold auf links. Und im Mittelfeld wird es die große Überraschung geben, dass Löwen auf der 6 spielt und Behrens und Fuchs auf der 8. Vorne glaube ich, dass Srelak links anfängt, Ishak in der Mitte und Sally rechts. Sally gegen unterklassige Gegner mal für Selbstvertrauen rein. Ich glaube aber, dass Palacios spätestens zur 60. Minute dann auf rechts außen eingesetzt wird. Und Srelak, glaube ich, auf links außen, weil für Kerk braucht man nicht ein Spiel gegen so eine unterklassige Mannschaft, wo es nur gefährlich ist, dass er sich verletzt.
Ich bin die gesunde Mischung aus euch beiden, muss ich gerade feststellen. Also ich glaube, die Abwehrkette sehen wir alle gleich, auch weil wahrscheinlich Valentini einfach noch den Aufstiegshelden-Bonus hat und man da noch kein Schlachtfeld aufmachen möchte, gerade gegen den SV Links. Ich meine, bei aller Liebe fünfte Liga, da muss es egal sein, wer da hinten rechts verteidigt. Ich denke aber auch, dass Martinia am Tor stehen wird. Petrak auf der 6 ist für mich gesetzt, genauso wie Löwen und Behrens in der Zentrale davor. Ich glaube allerdings wie Jakob daran, dass Srelak anfangen wird, einfach auch um eine Körperlichkeit nochmal da reinzubringen, die eben weniger andere bei uns in der Mannschaft haben. Und dann natürlich Ishak im Sturmzentrum und ich glaube auch an Sally, der sich dann vielleicht endlich mal da irgendwas von der Seele schießt, dass es ein bisschen leichter danach läuft. Und gehe da tatsächlich vollkommen mit Jakob mit, dass Kerk wahrscheinlich kaum Einsatzzeit bis gar keine sehen wird gegen Links, einfach nur um eine weitere Verletzung, um jeden Preis zu vermeiden, da bloß nicht den Ligastart oder ja die Saison in Gefahr zu bringen. Und ja, wie dann sonst gewechselt wird, das wird sicherlich auch davon abhängen, wie der erste FC Nürnberg sich präsentiert, ob es das Pokalgesicht der ersten Runde aus den letzten Jahren ist oder dann doch eher an die Zeiten erinnert, als Pokal nur einmal im Jahr beim ersten FC Nürnberg war. werden wir dann gespannt beobachten nächste Woche. Am 18. ist es ja dann soweit. Wir wollen dann gleich hier bei Total Beklubbt nochmal darauf blicken, was das Fazit für uns ist nach der Vorbereitung. Wo geht die Reise für den ersten FC Nürnberg jetzt in den nächsten Wochen und vielleicht auch in der kompletten Saison hin? Wir hatten es schon immer mal so ein bisschen angedeutet, was wir erwarten. Und dann hat Alex ja gerade eben schon vorgelegt mit dem ersten etwas gewagteren Tipp. Aber ich glaube, wir werden uns da noch deutlich weiter aus dem Fenster lehnen. Also bleibt dran, hier auf meinsportradio.de.
Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Willi Landgraf, Mr. Zweite Liga. Und ich höre mein Sportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Zum Abschluss wollen wir natürlich nochmal darauf blicken, wo es für den ersten FC Nürnberg hingeht. Mein Name ist immer noch Felix Amrain, zu Gast sind immer noch Jakob Lexer und Alexander Endel von Clubfans United. Und wir möchten uns hier bei Total Beklubbt auf meinsportradio.de, wie gesagt, jetzt nochmal in so einem kleinen Fazit versuchen. Alex, was ist es denn, wo es für den ersten FC Nürnberg hingeht? Du hast es im Prinzip ja vorhin schon mal gesagt, das wird knallharter Abstiegskampf und im besten Fall lässt man am Ende 3 hinter sich, aber es wäre wahrscheinlich auch nicht überraschend, wenn es eben nicht langt.
Ja, deinen letzten Satz würde ich sofort wieder streichen. Ich glaube, das ist reicht, aber es wird nicht mehr als weiter nach vorne gehen. Also ich glaube, wir werden gegen die Tabellen da hinten spielen, aber wir werden es spielerisch lösen. Und ich glaube, wir werden das am Ende dann schaffen, dass wir das Gott bei hinter uns lassen und nicht mal in der Relegation müssen. Aber wie gesagt, das ist die Maßgabe und an dem soll immer noch alles messen. Auch wenn wir es positiv einzelne Spieler bewerten, es geht darum, reicht es für 3 hinter uns? Und ich glaube, für 3 hinter uns reicht es.
Nehme ich natürlich mit Kusshand. Jakob, wie siehst du die Geschichte? Langt es für 3 hinter uns oder langt es vielleicht auch nur für 2 und der FCN muss mal wieder in der Relegation ran? Wie bewertest du das ganze Konstrukt erster FC Nürnberg in der Bundesliga nach der Vorbereitung und nach allem, was wir jetzt besprochen haben, was wir mitbekommen haben?
Ja, wenn man den sozialen Medien glaubt, dann sind wir hier nicht repräsentativ, weil ich bin in der Tat auch sehr zuversichtlich, was die Chancen angeht. Aus dem einfachen, den einfachen Gründen, dass genug andere Mannschaften dabei sind, die schlechter arbeiten. Die haben zwar alle bessere Voraussetzungen und wir haben mit Sicherheit nicht die besten Voraussetzungen, aber ich glaube auch, dass viele unsere Mannschaft unterschätzen und ich sehe einfach so viel Entwicklungspotenzial mit dem Trainer auch, mit dem Manager auch und mit den Spielern, die wir haben, dass ich davon ausgehe, dass wir auch mindestens zwei hinter uns lassen, auch wenn ich jetzt schon keinen Bock auf die Relegation habe, aber egal, als Bundesligist ist ja meistens ganz gut.
Ja, jetzt bin ich hier doch irgendwie der Schwarzmaler. Also ich glaube zwar irgendwie, also das ist ein ganz komisches Gefühl, das ich habe. Ich glaube an diese Mannschaft und ich irgendwie denke ich auch, dass sie es schaffen kann, aber dann schlägt eben gnadenloser fränkischer Pessimismus bei mir durch, der erstmal sagt, stell dich mal auf den Abstieg ein. Bleib mal ganz ruhig, Junge. Und wenn es dann am Ende doch langt, dann ist alles gut. Positiv, und das stimmt mich wirklich positiv, wir spielen nicht am letzten Spieltag gegen Schalke 04 wie bei den letzten beiden Abstiegen. Negativ, wir spielen gegen Freiburg, was eigentlich kein Deut besser ist. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, dass die Mannschaft jede Menge Talent besitzt und dass sie wirklich auch eine Mannschaft ist, dass das eine geschlossene Einheit ist. Aber ich habe eben so meinen leisen Zweifel daran, ob das genug ist am Ende. Ich glaube, es hängt ganz, ganz viel davon ab, dass der Saisonstart halbwegs gelingt und nicht gleich komplett in die Hose geht. Denn für eine große Aufholjagd, glaube ich, ist dann die Qualität am Ende vielleicht einfach nicht hoch genug oder ist der Druck dann von außen einfach auch schon zu hoch, eben auch auf Michael Kölner, der ja nicht müde wird zu betonen, dass er keinen Bock darauf hat, dass auf ihn eingedroschen wird, wenn es nicht läuft und dass er dann eben seinen Hut nimmt und was anderes macht als Profifußball. Und ich glaube, so schön ruhig das jetzt gerade in der letzten Saison war und auch über weite Strecken in der Saison davor, so gut Meske und Bornemann arbeiten, so wenig Aufhebens es da in aller Regel gab, der erste FC Nürnberg fällt, glaube ich, ganz schnell in alte Muster zurück und gerade von der Umgebungskulisse, wenn es nicht laufen sollte. Aber ich überlege mir noch was, bis zur Vorschau aufs Hertha-Spiel überlege ich mir noch was ich mache, wenn wir die Klasse wieder erwarten oder gegen meine Erwartung doch halten. Weiß ich nicht, machen wir Live-Podcast aus Nürnberg oder sowas. Und damit kommen wir dann im Prinzip auch dazu, was in dieser Saison geschehen wird, was komplett unwahrscheinlich ist, aber weil wir einfach mal einen raushauen wollen. Und Alex, ja, was ist deine Bold Prediction, wie es mitunter in US-Podcasts genannt wird. Was ist dein großes Wagnis? Was sagst du, wird passieren, obwohl kein Mensch daran glaubt? Wahrscheinlich nicht mal du selbst.
Ich glaube, dass Thales Knöll wird in die Fußstapfen von Jan Fiete abtreten und als im Winter schon als die herausragendste Rookie-Persönlichkeit der jüngeren Bundesliga-Geschichte eingehen und alle werden sich die Finger nach ihm lecken. Read my lips oder hört meine Worte. Das wird passieren und im Winter müssen wir uns schon wieder meistens über Sorgen machen. Bleibt er oder geht er oder wer holt ihn? Vielleicht am Ende Schalke.
Ja, Schalke 04 holt den besten U21-Stürmer der Liga, Thörles Knöll. Jakob, auch du möchtest was in den Raum werfen, was nicht sonderlich wahrscheinlich klingt, aber vielleicht am Ende eintreten könnte.
In unserer neuen Rubrik total beklubbt, total bekloppt, sage ich, Eduard Löwen hat 17 Torbeteiligungen in der Saison.
Es werden immer mehr. Ich kann es ja nicht sagen. Gerade eben waren es noch 15.
17. Das werdet ihr sehen. Und ich werde recht haben.
Also, wenn das wirklich eintritt, dann Hut ab. Also
wechselt dafür 100 Millionen nach Barcelona.
Ja, wahrscheinlich. Soll
auch in der Winterpause. Nein, ja. Also ganze Saison 17 Torbeteiligungen, Vorbereitungen oder Tore, das traue ich ihm zu.
Im Doppelpack zu Schalke als Goretzka-Nachfolger, genau. Dafür bekommen wir Burgstaller wieder zurück und den anderen den Schöpf.
Gazprom.
Was macht eigentlich Per Kluge?
Die beliebte Frage.
Ja, ich muss natürlich auch was sagen. Wir haben ihn oft gescholten, wir haben oft geschimpft, er hat uns schon eines Besseren belehrt, aber ich setze noch einen drauf. Georg Markreiter wird der torgefährlichste Innenverteidiger der Fußball-Bundesliga Wahrscheinlich wird es nicht mit dem Kopf passieren, aber ist ja auch egal.
Ja, ich das eigene Tor oder für den Gegner? Nein.
Ja, natürlich für des Gegners Tor, weil Standardsituationen werden ja unser Steckenpferd und Marc Reiter köpft einen nach dem anderen rein und sichert uns so quasi in Darmstadt-Manier den Klassenerhalt. Und dann widerlege ich gerade alles, was ich vor 5 Minuten gesagt habe, aber draufgeschissen. Gut, dann schauen wir mal, wie es am Ende ausgeht. Ich bin gespannt. Ich freue mich im Moment noch sehr auf die Saison. Mal gucken, wie lange das dann noch anhält. Und bedanke mich auf jeden Fall erstmal bei Jakob und bei Alexander für kurzweilige beinahe 2 Aufnahmestunden. Wir werden, wie gesagt, wir hatten es anfangs erwähnt, diese Saison jede Menge neuen Content für euch produzieren in Zusammenarbeit mit Clubfans United. Jakob wird ein neues Format einführen, dessen Name noch nicht ganz feststeht, aber es wird auf jeden Fall zeitnah starten. Die U21 wird das erste Thema sein. Und dann ja, dürft ihr natürlich den Podcast weiterhin abonnieren. Apropos abonnieren, ihr dürft uns natürlich auch folgen, natürlich den Kollegen von Clubfans United genauso, Clubfans-United und @totalbeklubbt oder beide Seiten findet ihr auch bei Facebook, also auch da reinklicken, gefällt mir drücken und so immer auf dem neuesten Stand bleiben. Ja, wie gesagt, Alex könnt ihr auf Twitter anschreiben, hatte ich gerade schon gesagt, und Jakob könnt ihr auch auf Twitter anschreiben, rotes_ballett, da findet ihr ihn, mich findet ihr auf @_fikes. Jede Menge Unterstriche. Wir hoffen, dass es am Ende jede Menge Punkte für den Club gibt und so der Klassenerhalt steht. Das war's mit unserer Saisonvorschau und wir sind dann natürlich rechtzeitig zum Bundesliga-Start wieder da. Vielleicht auch schon vorher. Mal gucken, wie gesprächsbereit der SV Links ist. Ansonsten werden wir uns auf jeden Fall übers Pokalspiel unterhalten und dann natürlich loslegen, wenn der 1. FC Nürnberg gegen Hertha BSC antritt. Bis dahin, bleibt uns treu, schaltet ein hier auf meinsportradio.de.
Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für Alemannia Aachen, FC St. Pauli, Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt. Und auch mich hört ihr auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.